Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Herzliche Grüße zum Faschingsdienstag. Wir veröffentlichen diese Folge am Faschingsdienstag. Hast du das gewusst?
Was, Fasching? Wirklich? Nein, habe ich nicht gewusst. Es ist schon so weit.
Es ist schon so weit. Es ist heute...
Moment. Stopp. Viel zu schnell. 3.
Sehr gut. Ja, wir sind näher uns der 100, aber wir nähern uns der 100 mit Konfetti und Krapfen. Und dieses Wort ist immer das Schwierigste, weil das heißt überall woanders. Da, wo du gerade bist, ist es, glaube ich, in Berliner. Du sitzt ja gerade in der Nähe von Hamburg. Wer im Süden sitzt, sagt Krapfen. Wer irgendwo dazwischen sitzt, sagt Pfannkuchen. Aber was auch immer ihr dazu sagt, gönnt euch heute eins der Dinger. Am besten direkt, während ihr den Podcast hört, weil... Da könnt ihr euch rumkleckern, so viel ihr wollt. Stört keinen, weil wir sehen euch ja nicht, wie er ist.
Gönnt euch. Aber wenn ihr Pfannkuchen dazu sagt, dann geht bitte an einen anderen Ort, ja?
Das heißt aber so.
Aber Pfannkuchen.
Weil die in der Pfanne rausgebraten werden.
Was?
Ja.
Die werden in einer Pfanne, gibt so ein Blödsinn. Das ist doch hoch. Das passt. Was für eine Pfanne passt
denn
das hinein?
Pfanne mit Öl und dann wird es drin frittiert.
Ja, ein Topf. Ein Topf.
Ja, zum Beispiel. Ich weiß, ich habe auch ein bisschen gebraucht zum Lernen, wie ich nach Jena nach Thüringen gezogen bin und meine damalige Mitbewohnerin gemeint hat, sie geht zum Bäcker und bringt eine Tüte Pfannkuchen mit. Und ich dachte, aha, okay, gut, die kaufen ihre Palatschinken anscheinend beim Bäcker und den Tüten. Aber ich dachte, okay, bring mit, schmeckt sich ja gut. Dann ist sie wieder drauf.
Genau, das ist so, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Bring eine Tüte Pfannkuchen mit.
Ja, dann auf jeden Fall das, was zu dem du Pfannkuchen sagst, heißt da, wo die Krapfen... Pfannkuchen heißen Eierkuchen, um die Verwirrung komplett zu machen.
Alles klar.
Ja, wie auch immer ihr sagt, jedes Wort ist schön und ausreichend genug für sowas Gutes wie einen Berliner Krapfen Pfannkuchen. Wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, die man dazu sagen kann.
Ja, ganz bestimmt.
Kreppel.
Ja. Was? Krempel?
Kreppel.
Kreppel. So, kommt von Krepp oder wie?
Ich glaube, es ist ein anderes Krepp, aber ich habe sogar mal einen astronomischen Artikel über Krapfen geschrieben.
Und wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wovon wir reden und ganz anders dazu sagt, vielleicht in der Schweiz, vielleicht sagt man da wieder anders.
Wir reden über das, ich zitiere die Wikipedia, Siedegebäck aus süßen Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre.
Oh, Siedegebäck mit Konfitüre.
Ja.
Grauslich.
Ja, gibt es auch in Brasilien, dort heißen sie Sonhos, Träume.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein schöner Name. Ja.
In Portugal ist es die Bola de Berlim. Ist das eine Berliner Kugel?
Ja.
Na, schon. Ja, in Aachen sagt man Puffel.
Das finde ich aber nachvollziehbar. Puffel, ja. Das weiß ich, also da wüsste ich jetzt, was damit gemeint ist. Das ist irgendwie so Puff, ja.
Ja, und Kreppel ist übrigens Hessen, Rheinland-Pfalz, informiert mich hier die Wikipedia.
Okay, Kreppel. Aber ich finde diese Speise, die verlangt nach irgendeiner Art von Absurdität in ihrem Namen oder nach irgendeiner Art von Lächerlichkeit, weil das ist ja auch eine lächerliche Speise, so ein Krapfen.
Aber bevor sich jetzt wer beschwert, dass wir hier über Siedegebäck reden.
Wir sind kein Koch-Podcast geworden.
Wir werden später noch zu einem anderen Thema kommen und da können wir den Krapfen vom Anfang wieder aufgreifen, weil ich habe tatsächlich, wie ich schon mal erwähnt habe, einen Artikel geschrieben, wo es um Krapfen und Astronomie geht und das hat, wie mir jetzt gerade eingefallen ist, tatsächlich was mit etwas zu tun, über das wir später noch reden werden.
Mit Topologie?
Nein, nicht mit Topologie. Hat auch was mit Topologie zu tun, aber über das reden wir nicht. Wir reden über was anderes und wir reden auch nicht weiter über Fasching oder Karneval oder wie auch immer man jetzt dazu
wahrscheinlich
sagt.
Wahrscheinlich seid ihr irgendwie noch zu betrunken, um das überhaupt heute am Dienstag zu hören. Insofern ist Fasching schon vorbei.
Das haben ja auch nicht alle in der Hörerschaft vermutlich Freude am Fasching und Karneval.
Nein,
ich kenne auch viele, die dann explizit davor flüchten, besonders wenn sie aus den Karnevalshochburgen da im Rheinland kommen in Deutschland. Da kenne ich einige, die sagen, sie fahren dann weg. Österreich haben wir zum Glück nicht die Megatradition, außer da in Kärnten, wo sie sich immer so komisch aufführen.
Ui, na, da muss man auch wegfahren. Ja, das ist schlimm.
Ja, wir reden jedenfalls nicht über Fasching in dieser Folge.
Ich habe übrigens mal eine sehr lustige, muss ich noch kurz sagen, sehr lustige Faschingserfahrung, auch in Deutschland, unabsichtlich. Das war wahrscheinlich meine beste Karnevalserfahrung, weil es unabsichtlich war, nicht irgendwie geplant. Nämlich auf der Reise von Lissabon nach Wien mit dem Zug. Ich bin verrückt. Hab in Paris meinen letzten Zug verpasst. Ich hätte von Paris nach Wien fahren sollen, dem Nachtzug. Nein, ist nicht ausgegangen. Und ich bin dann irgendwie zuerst, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ich glaube irgendwie doch schon nach Frankfurt, aber bin schon vorher ausgestiegen und bin dann in einer absurden Kollektion an Regionalzügen dem Schnellzug hinterhergefahren und habe ihn auch noch erwischt, habe ihn auch noch erreicht und zusätzlich, habe ihn quasi eingeholt und bin dazu dazwischen noch eine Stunde in, jetzt habe ich es vergessen, Offenbach
gibt's, das ist in der Nähe.
Burg, Offen.
Es gibt's irgendwas. Alles.
Ja, ich weiß. Oh, shit. Also, es war sehr lustig, weil ich hatte eine Stunde Wartezeit dort und habe mir gedacht, mal schauen, steig dort aus und es ist alles schon, der ganze Bahnhof ist schon überflutet von lustig gekleideten Menschen, die nicht mehr ganz gerade gehen können. Immer uiuiui. Und gehe raus aus dem Bahnhof in die Stadt hinein und dann war da voll der Karneval und voll das Fest und alle Leute haben auf der Straße getanzt und ich habe mir schnell ein Bier gekauft und das quasi mir hineingestellt, damit ich auch nur irgendwie annähernd da mithalten kann. Aber es war wirklich lustig und es war irgendwie, ja, einfach ein riesiges, nettes, freundliches Straßenfest. Und das fand ich echt schön. Und dann bin ich kurz vor Mitternacht wieder zurück und bin nochmal in den Regionalzug eingestiegen und habe dann auch noch meinen Zug nach Wien irgendwie eingeholt und erwischt und alles war gut.
Offenburg liegt gegenüber von Straßburg, vielleicht war es das.
Ja, das kann sein. Stimmt, da bin ich über Straßburg, genau, ich bin gar nicht über, ich hätte über Frankfurt fahren sollen, aber bin dann irgendwie, genau, sowas. Ich bin über Straßburg gefahren und dann da so drüber über die Grenze und da. Das war eine ziemlich absurde Erfahrung.
Ja, in Offenbach habe ich auch mal einen Vortrag gehalten, glaube ich. Nette Gegend.
Na, du warst schon überall. Hast sicher auch schon mal eine Sternengeschichte über Offenburg geschrieben, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Aber über Straßburg gibt es eigentlich was zu schreiben. Egal, wir wollen ja hier Astronomie machen. Jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht.
Es tut mir furchtbar leid.
Nein, du hast alles gesagt, gut.
Wir wollen nicht über Fasching sprechen.
Wir wollen nicht über Fasching sprechen, aber über Berliner. Und zwar reden wir über den Berliner Meteoriten.
Ah ja, genau. Da haben sie die Stücke gefunden jetzt.
Genau.
Also ja, Meteorit sind ja die Stücke. Ja.
Genau. Mhm. Also, wir reden nur ganz kurz drüber, aber das haben sicherlich viele mitbekommen, dass vor einigen Wochen mittlerweile am Irgendwasten, der mir gar nicht einfällt, der Irgendwaste, was es war.
Wir sind heute wieder gut vorbereitet, gell?
Ja, ich habe gedacht, es steht sicherlich gleich da in diesem Artikel drin, den ich jetzt hier als Quelle vor mir liegen habe, aber da steht es nicht drin. Auf jeden Fall ist ein Meteorit zur Erde gefallen. Gut, das passiert ständig. In dem Fall war das Besondere, dass man den Asteroid, also das Ding, wie es noch im Weltall war, entdeckt hat, als es noch im Weltall war. Das heißt, die Leute haben einen Asteroid entdeckt mit der Bezeichnung 2024 BX1 und festgestellt, der wird mit der Erde kollidieren und zwar recht bald in den nächsten Stunden, was aber in dem Fall kein Problem war, weil es nur ein winziges Ding war. Und deswegen konnte man natürlich vorhersagen, dass ein Meteorit zur Erde fallen wird. Und das ist gar nicht so oft vorgekommen bis jetzt. Das erste Mal, dass sowas passiert ist, war am 7. Oktober 2008 im Sudan. Das war das erste Mal, dass wir wirklich so diese komplette Kette komplett hatten. Ja, da habe ich jetzt einmal komplett zu viel gesagt, glaube ich. Aber wirklich, wir haben das Ding im Weltall entdeckt, haben gesehen, wie es zur Erde fällt und haben was aufgekloppt. Und ein paar gab es auch dazwischen. Es waren, glaube ich, so eine Handvoll, 5, 6 oder sowas oder 8 sind es insgesamt, die man vor dem Einschlag beobachten konnte. Und nur von 4 davon hat man auch was gefunden. Wir haben, wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang unserer Podcast-Zeit mal über so eine Suche in der Nähe von, also in Österreich geredet, wo sie auch einen gesucht haben.
Und durchkämmt die Wüste.
Genau. Ja, in dem Fall haben sie nicht die Wüste durchkennt, weil das haben wir in Österreich nicht, aber hier war es jetzt tatsächlich der 21. Januar, jetzt habe ich es gefunden. Am 21. Januar ist jetzt dieser vorher entdeckte Asteroid mit der Erde kollidiert, ist als Meteor in der Luft zu sehen gewesen und dann eben auch runtergefallen und zwar in der Nähe von Berlin. Und dann sind jede Menge Leute aufgebrochen da westlich von Berlin, was ist da, Brandenburg, und haben im Havelland, glaube ich, ist in der Ecke, haben geschaut, ob sie was finden und sie haben was gefunden. Und das ist an sich schon beeindruckend genug, aber noch beeindruckender ist, dass der Asteroid offensichtlich kein ganz gewöhnlicher Asteroid war und dass der Meteorit ein vermutlich ganz, ganz seltenes Stück ist. Mhm. Und zwar sind die meisten Meteoriten, die so auf die Erde fallen, Chondrite. Mischung aus so Silikatkügelchen, die so eingebettet sind in Gestein mit einem hohen metallischen Anteil. Ja, also das ist im Wesentlichen das Zeug, aus dem die meisten Objekte bestehen da draußen im Asteroidengürtel. Das Zeug, was im Urnebel, bevor irgendwas entstanden ist, da war. Aber es gibt auch andere Meteoriten. Es gibt sowas wie die Eisenmeteorite. Die sind ein bisschen überrepräsentiert in unseren Funden, weil die halt nicht so schnell kaputt gehen. Ja. Mhm. Und das habe ich sicherlich auch schon mal erzählt hier im Podcast. Also wenn du einen Eisenmeteorit hast, dann ist das der Kern eines Protoplaneten, wenn man so will, weil ich gesagt, es entstehen ja keine Eisenklumpen im Weltall, sondern da ist am Anfang, wenn so ein Planetensystem entsteht, alles durchmischt, da ist Gas, da ist Staub, alles durcheinander und erst wenn sich das zusammenballt und groß genug wird, entwickelt das so eine große interne Hitze, dass das Ding dann aufschmilzt und das schwere Zeug sinkt in die Mitte, das leichte Zeug bleibt außen und so kriegt man dann im Himmelskörper wie die Erde mit einem Kern aus Metall und einer Hülle aus Gestein. Ja, und wenn diese Objekte, das geht so ab ein paar hundert Kilometer plus minus, fängt es dann an, dass die sich differenzieren, wie man sagt. Und wenn die dann wieder kollidieren und auseinanderbrechen, dann kriegst du halt Brocken aus dem Kern. Und das sind die Metallmeteorite. Ja, und da gibt es größere Brocken, die Psyche-Raumsonde, über die haben wir auch schon gesprochen, die ist unterwegs genau zu so einem Eisenmeteoriten oder nicht Eisenmeteoriten, hoffentlich kein Eisenmeteorit, sondern ein Eisenasteroid, der hoffentlich nicht zum Meteorit wird, weil der ist ziemlich groß. Der würde uns sowas von auslöschen, wenn der auf die Erde fällt.
Wie groß ist der?
Oh, ich glaube, der weiß jetzt gar nicht auswendig, aber das müssen locker 100 Kilometer.
100, ja. Den nehmen wir nicht, nein.
Schon 226 Kilometer.
Bist du wahnsinnig.
Ja, also wenn der kommt, dann können wir uns von dem Leben auf der Erde verabschieden und haben nicht viel Zeit dafür, weil das dann ziemlich schnell weg sein wird. Aber besteht keine Gefahr, dass der kommt. Aber jetzt haben wir keinen Eisenmeteorit gefunden im Havelland und wir sowieso nicht, sondern die Leute, die es gefunden haben, die haben einen Akondrit gefunden. Akondrit.
Aha, kein Chondrit, sondern ein Akondrit.
Genau, das ist das Gegenstück zum Eisenmeteorit. Die Chondrite, das ist einfach halt das undifferenzierte Material. Also die ganzen Asteroiden, die alle so ein paar hundert Meter, paar Kilometer groß sind, das ist einfach ja durchmischtes Zeug, nicht differenziert, einfach so, wie es halt irgendwie von Anfang an da war. Wenn du jetzt einen differenzierten Körper hast, dann hast du eben einen Kern aus Metall und eine Hülle aus Gestein mit weniger Metall drin. Und wenn der auseinanderbricht, wie gesagt, kriegst du die Eisenmeteorite aus dem Kern, aber natürlich hast du auch Bruchstücke aus der Hülle, ja, aus dem Mantel dieser Objekte. Und das sind die Dinge, aus denen die Akondrite entstehen. Die sind halt wie die Chondrite, nur mit deutlich weniger Metall drinnen. Und die findet man selten, da haben wir wenig gefunden davon. Und in dem Fall handelt es sich sogar noch um einen ganz besonderen Akondrit, nämlich um einen Aubrit. Hui. Habe ich auch nicht gewusst, dass es die gibt.
Die Farbe, oder?
Nein, Aubrite sind benannt nach Aubres oder Aubré. Ich weiß gerade nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine kleine Stadt, kleine Siedlung in Frankreich. Und da sind 1836 jede Menge Meteoriten runtergefallen. Also jede Menge auch nicht, aber halt so ein paar Meteoriten sind runtergefallen und nach denen hat man die benannt. Und von denen gibt's nicht viel, haben wir nicht viel entdeckt, die sind sehr selten. Wir gehen davon aus, dass die von einem größeren Asteroid kommen. Wir wissen noch nicht genau, wo der herkommt. Es wird oft der Asteroid Eger genannt als potenzielle Quelle. Dieser Asteroid Eger, der ist offensichtlich mal mit irgendwas kollidiert, beziehungsweise es ist irgendein Objekt mit irgendwas kollidiert und der Asteroid Eger, der ist übrig jetzt noch im Weltall und diverse Bruchstücke sind auch noch unterwegs und ein paar davon sind halt irgendwie auf die Erde gefallen und das Lichtspektrum anschaust, dann kannst du ja Rückschlüsse ziehen, aus was so ein Asteroid im Weltall besteht und das passt ganz gut zu dem, was wir dann in den Aubriten auf der Erde gefunden haben. Also es könnte sein, dass daher kommt. Es gibt auch Leute, die sagen, das könnten Stücke vom Merkur sein, die Aubrite, was natürlich auch cool wäre.
Wow. Okay.
Ja, wissen wir noch nicht, was es genau ist, also was die Aubrite generell sind. Wir wissen noch nicht exakt, ob der, den man in Berlin gefunden hat, auch ein Aubrit ist. Den wird man jetzt erstmal vernünftig untersuchen müssen. Aber auf jeden Fall ist es kein 0815 Wald- und Wiesenmeteorit, sondern was ganz Besonderes.
Sehr spannend.
Wenn man Glück hat, kann man ihn sich dann auch vielleicht mal in einem Museum anschauen. Schauen wir mal.
Und Stücke vom Merkur heißt irgendwie großer Einschlag auf dem Merkur. Felsbrocken werden hinausgeschleudert und kommen dann wieder zurück zur Erde. So super unwahrscheinlich eigentlich, oder?
Jein, wir haben da sicherlich auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt immer wieder Kollisionen von allen möglichen Himmelskörpern mit anderen kleineren Himmelskörpern. Also Asteroiden schlagen auf der Erde ein, schlagen auf dem Mars ein, schlagen auf der Venus ein, schlagen auf dem Merkur ein. Das passiert andauernd. Und wenn das heftig genug passiert, dann wird halt Material des Himmelskörpers, auf dem sie eingeschlagen sind, auch ins All geschleudert. Das ist gar nicht so selten, dass dann was ins All gelangt und auch nicht selten, dass das anderswo wieder runterkommt, weil das Sonnensystem Sonnensystem existiert schon ziemlich lange. 4,5 Milliarden Jahre, da kann einiges passieren. Also da gab es sogar mal eine Studie, die sich das ausgerechnet hat, wie viel Erdmeteoriten rumfliegen. Also Stücke der Erde, die anderswo quasi aufgekommen sind. Und das sind überraschende Mengen. Ich weiß es nicht mehr auswendig, wenn ich die Studie noch finde, verlinke ich sie in den Shownotes. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ein paar tausend Tonnen zum Beispiel jetzt rein statistisch auf dem Jupitermond Europa gelandet sein müssten.
Wow.
Und dementsprechend mehr dann anderswo. Und das war halt insofern interessant, weil ja, wenn da schon Bakterien quasi drin waren, wir haben ja vor ein paar Folgen über die Panspermie gesprochen, wenn da jetzt irgendwelche 10 Mikroorganismen in dem Erdgestein drin waren und mit dem Erdgestein zu Europa gereist sind und dort eingeschlagen sind, wo ja Wasser existiert, wie wir wissen, auf Europa, naja, dann haben die dort vielleicht sich auch entwickelt. Weiß man nicht. Aber der Merkur ist insofern ein ganz guter Kandidat, um Meteoriten zu produzieren, weil der ist klein. Der hat keine so starke Anziehungskraft. Der Venus zum Beispiel, ja, von Venus-Meteoriten, da braucht man nicht damit rechnen, weil erstens mal muss ein Ding schon wirklich, wirklich groß sein, damit es die Venus-Atmosphäre durchdringt, weil die so dicht ist, da wird alles quasi aufgerieben, bis es mal unten ist. Darum hat die Venus auch keine wirklich vielen Meteoritenkrater auf der Oberfläche. Und damit halt dann wieder was rauskommt auch noch, muss es auch mit ordentlicher Geschwindigkeit rausgeschleudert sein. Das heißt, Venus-Meteorite sind selten. Mars-Meteorite nicht so sehr, weil der Mars hat keine vernünftige Atmosphäre, der hat auch keine große Anziehungskraft, das heißt, da kriegst leicht was weg und es kommt auch, wie gesagt, alles vergleichsweise leicht zur Erde. Der Merkur, da kann auch leicht was abgehen, aber der ist halt so nah an der Sonne dran. Das heißt, dass das Zeug dann da wieder rauskommt ins äußere, ins weiter außen gelegene Sonnensystem und zu uns, ist auch wieder unwahrscheinlich, weil das muss dann mit einer ordentlichen Geschwindigkeit abheben vom Merkur.
Ja, ja. Also schwieriger, je weiter drinnen das Ding ist, desto schwieriger kommt es natürlich wieder raus,
genau.
Das Material.
Ja, aber spannend. Wie gesagt, solange wir da nicht irgendwie wirklich oft hinfliegen und klumpert einsammeln können, müssen wir uns mit den Meteoriten zufrieden geben, wenn wir was rausfinden wollen. Also schau mal, wäre cool, wenn wir da wirklich mal so ein Stück Merkur hätten, weil ich glaube, bis wir irgendwie Gestein vom Merkur zur Erde bringen, wird es noch ein bisschen dauern.
Ja, das wäre extrem cool. Und dann, ich meine die Wahrscheinlichkeit, oder? Und dann schlägt das Ganze irgendwie auf der Erde ein und dann irgendwie in der Nähe von Berlin und dann machen sich da Leute da irgendwie auf den Weg und suchen das Ding und finden es. Das ist echt so krass,
ja. Ja, na, schau mal. Ich hoffe, dass man den vielleicht auch mal in einem Museum sehen kann. In dem Fall war es, glaube ich, eine Gruppe von polnischen Sammler und Sammlerinnen, die den gefunden haben. Ich weiß nicht, ob andere Leute auch was gefunden haben, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, ich sehe gerade, die Wissenschaftler vom Naturkundemuseum Berlin, die haben auch was gefunden. Das heißt, was auch immer die Leute aus Polen mit dem Teil anstellen, vielleicht landet es dann in einem polnischen Museum, aber man wird dann vermutlich auch im Naturkundemuseum Berlin ein Stück von diesem Ding sehen können, hoffe ich mal. Vielleicht kriegt auch das die Wiener Meteoritensammlung was ab, die ist ja auch sehr schön.
Das ist die größte der Welt.
Die größte Schausammlung der Welt und wirklich, wirklich sehenswert. Wir haben ja vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten mal so einen Podcast Crossover Sternengeschichten, Cosmic Latte und das Universum dort gemacht und ein Treffen am Weihnachtsmarkt, wo du dabei warst, aber du hast
mehr oder weniger
die Führung durch die Meteoritensammlung verpeilt. Du bist nur zum Glühwein trinken gekommen. Der Rest der Hörerschaft, der da war, hat mit uns gemeinsam eine Führung durch den Meteoritensaal gemacht und das war echt spannend, weil da hat uns auch eine Wissenschaftlerin rumgeführt und uns alles genau erklärt. Vielleicht machen wir das wieder mal. Schauen wir mal.
Ja, vielleicht schaffe ich es diesmal auch mit der Uhrzeit. Ich habe geglaubt, das ist um 4, dann war es um 3.
Tja. Aber wie gesagt, spannende Meteoriten in Berlin und vielleicht haben die Berliner auch eine schöne Sammlung. Dann fahren wir dahin, essen einen Pfannkuchen oder Berliner oder was auch immer.
Wie immer es heißt.
Und gehen dann in die Meteoritensammlung. Ja, das war der Berliner, aber es gibt noch mehr Neuigkeiten. Wir haben natürlich auch Neuigkeiten vom Mond. Diesmal habe ich jetzt die ganzen Raumsonden-News ausgelassen. Ich dachte, wir warten einfach mal, bis da ein bisschen mehr zusammengekommen ist. Ja, also Slim, der japanische Mondlander, hat wieder Strom bekommen, falls sich jemand Sorgen gemacht hat. Also der tut wieder, hat auch schon Bilder geschickt.
Hast du das Bild, das so lustig, ich habe so lachen müssen, dass die irgendwie klonk, aber mit der Nase nach unten. Es, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es sieht so aus, als wäre es falsch rum gelandet. Also es sieht, kommt mir was vor, als hätte das automatische Terrain-Erkennungsprogramm das irgendwie genau falsch rum interpretiert. Und anstatt, dass er quasi bergauf gelandet ist, ist er bergab gelandet und natürlich gleich umgefallen und auf seiner Schnauze, auf seiner Nase gelandet.
Ja. Ich glaube, irgendein Steuerteil, irgendeine Düse oder sowas war kaputt. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich habe nur gesehen, er läuft wieder, das ist gut. Aber das werden wir uns in einer anderen Folge genauer anschauen. Vielleicht schauen wir dann auch mal zum Mars. Da ist ja Ingenuity, ja, hat seinen letzten Flug absolviert. Was eh überraschend ist, dass es einen letzten Flug gibt, weil eigentlich war schon überraschend, dass es überhaupt einen ersten Flug gab des kleinen Hubschraubers auf dem Mars, der ja vor 3 Jahren da
der kleinen Drohne
abgehoben ist und eigentlich nur einmal kurz fliegen sollte und man nicht mal gewusst hat, ob das geht.
Für einen Monat war es angedacht, nicht für 3 Jahre.
Und dann ist er, glaube ich, über 70 Mal geflogen, also das war super, also das werden wir uns einmal genauer anschauen, was da passiert ist, aber es gibt andere Neuigkeiten vom Mond und zwar diesmal vom Mond selbst, der Mond schrumpft. Das wissen wir schon länger. Also der Mond schrumpft erstens scheinbar, weil er sich entfernt von der Erde, ein paar Zentimeter pro Jahr.
Wollte ich gerade fragen, ob du meinst, ob es nur so aussieht oder wirklich kleiner wird.
Das tut er. Also er schrumpft scheinbar, weil er sich entfernt, aber er schrumpft auch wirklich. Auch das hat man festgestellt. Ist jetzt nicht dramatisch. Also ich glaube 2019 gab es eine Arbeit, wo man Daten einer NASA-Sonde vom Lunar Reconnaissance Orbiter untersucht hat und festgestellt, dass er in den letzten paar hundert Millionen Jahren um circa 46 Meter geschrumpft ist. Kann man jetzt noch verkraften, 46 Meter. Wer sich fragt, warum schrumpft der Mond? Ja, der Mond schrumpft, weil er abkühlt. Ja, der hat kein so heißes Inneres wie die Erde. Die Erde ist groß. Die Erde hat sehr viel mehr radioaktives Material in ihrem Kern und das radioaktive Material gibt Zerfallswärme ab, während es radioaktiv zerfällt. Deswegen ist die Erde innen drin immer noch heiß. Der Mond hat nicht so viel Material, das ihn aufheizen kann, der ist mehr oder weniger abgekühlt. Und wenn man so abkühlt, dann schrumpft man. Wenn was abkühlt, dann wird es kleiner. Und in dem Fall passiert das auch beim Mond. Das ist etwas, mit dem hat man gerechnet und man hat sich gefreut, das messen zu können. Aber das Problem ist, der Mond ist nicht aus Gummi.
Nein, auch nicht aus Käse.
Auch nicht das. Ja, der Mond ist aus Gestein, zumindest außen. Und wenn der schrumpft, dann kann sich der nicht zusammenziehen, sondern dann wirft er Falten. Gibt dann so faltige Strukturen, lunare Landschaftsformen, finde ich ein sehr schönes Wort, charakteristische lunare Landschaftsformen. Ja, also die Kruste bricht dann halt an gewissen Stellen, an anderen schrumpelt sich so nach oben und so weiter. Ja, also das hat Auswirkungen auf die Mondoberfläche, wenn der Mond schrumpft. Und wenn der so schrumpft, wie gesagt, es geht nicht kontinuierlich, sondern es ist im Wesentlichen so wie bei Erdbeben, wenn man so will. Ja, weil irgendwann ist die Spannung zu groß und dann knackst wieder irgendwo auf der Mondoberfläche und dann gibt es so ein kleines Beben. Und auch das wusste man schon vorher, dass es die gibt. Aber jetzt hat man in der neuen Arbeit das mal sich im Detail angeschaut und unter anderem festgestellt, dass eine der Gegenden, wo das gerade aktuell besonders oft vorkommt, der Rand des Kraters de Gerlach oder de Gerlach ist nach Adrien de Gerlach de Gommery benannt, einem belgischen Polarforscher, was mit dem Thema nichts zu tun hat, viel relevanter ist, dass dieser Krater der Ort ist, wo Artemis 3 landen soll.
Ach, okay.
Und da ist es halt blöd, wenn die gerade dort landen, wo es andauernd kleine Mondbeben gibt.
Ja, Pech.
Ja, also muss man sich das offensichtlich nochmal genauer anschauen und dann unter Umständen vielleicht einen neuen Landeort aussuchen.
Mhm.
Andererseits ist es natürlich auch praktisch, wenn man an einem Ort landet, wo dann halt,
wo es spannend ist.
Ja, erstens das und du hast dann halt auch diese Erschütterung. Dann bei dem Erdbeben wird ja oft Material freigelegt, das weiter unten war und vorher nicht zu sehen war. Und in dem Fall geht es ja unter anderem darum, dass man auch dort landen will, wo unter der Mondoberfläche Wassereis liegt. Und auch das ist vielleicht interessant. Aber die werden hoffentlich wissen, was sie tun und sich dann einen sicheren Ort aussuchen, auf dem sie landen können.
Ich hoffe, wenn sie dann irgendwann einmal im Jahr 2037 auf dem Mond landen. Hm. Ja.
Wir werden es sehen, wie es dann abläuft mit dem Erdbeben, ob wir live zuschauen können, wie da die riesengroße Phallus-Rakete von Elon Musk umfällt wegen dem Beben.
One small step for a woman. Ja, so irgendwie.
Ja, wir werden sehen. Was es noch gegeben hat in den letzten Tagen, waren Gerüchte. Mhm. Ich dachte, wir reden mal über Gerüchte. Ich fand das sehr absurd. Das haben die Leute in unserer Universums-Telegram-Gruppe diskutiert und ich habe das dann ganz kurz angeschaut, um was es da geht. Und diese Gerüchte haben es sogar in seriöse Medien geschafft. Es geht um Folgendes. Irgendwie haben Medien, in dem Fall in England, angefangen zu schreiben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der NASA sagen, dass sie Spuren von Leben entdeckt haben. Aber genaues weiß man nicht. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Ja, weil dass Leute irgendwo im Internet sagen, das sind Aliens, das ist nicht überraschend. Aber wenn die NASA was entdeckt, dann macht es eine Pressekonferenz. Und in den Tagen vor der Pressekonferenz, dann ja, dann gibt es immer so die Ankündigung, die NASA macht eine coole Pressekonferenz. Das wissen wir schon, aber das ist nicht so von Forscherinnen, Forschern, dass das so unkonkret ist, ja, wir haben vielleicht was entdeckt und Dings, bevor es wirklich bekannt gegeben wird, das macht man in der Wissenschaft eigentlich nicht. Ja? Also da wird das bekannt gegeben, wenn es bekannt ist, und davor eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich mir angeschaut, was da eigentlich genau abgelaufen ist. Also abgelaufen ist Folgendes: Es gab ein Interview der BBC. Ja, also die BBC hat sich im Wesentlichen Leute gesucht. Da war eine Astronomin dabei, glaube ich, Maggie Edwin Pocock vom Londoner University College. Außerdem war noch die Rebecca Smethurst dabei. Die kennt man vielleicht von YouTube als Astro Becky, heißt sie dort, glaube ich. Hat auch ein schönes Buch geschrieben.
Dr. Becky,
nicht Astro Becky. Da meine ich, mit der Astro war eine andere. Wer war denn die Astro? War irgendwie, es gibt auch eine Astro irgendwas, Astronomin, die auch auf YouTube
Astro.
Ist. Egal. Aber die ist Dr. Becky.
Gibt du hast recht. Tausende ja. Astro irgendwas.
Ja, aber wir sind die Mann, was wir beide gut. Die Dr. Becky, die Rebecca Smethurst, die hat auch schöne Bücher geschrieben. Ich habe, glaube ich, auch eins davon rumstehen. Sie hat hier, die musst du doch irgendwie kennen. Die hat einen, sehe ich gerade, eine Doktorarbeit geschrieben, The Influence of Morphology, AGN and Environment on the Quenching History of Galaxies. Das ist doch dein Arbeitsgebiet gewesen.
Ja, die war
sogar
in Nottingham.
Ah. Dann kennst du dich
eh. Aber nach mir.
Ach so, nein, dann kennst du dich
nicht mehr dort.
Nein. Hast du deinen Schreibtisch ausgeräumt? Ich dachte, das wäre
klopfer. Die Sau. Ja, die hat auch bei diesem 60 Symbols da
genau,
mitgemacht,
ja.
Bei diesem Video-Vermittlungsprojekt von der Uni Nottingham.
Mm. Also, aber die ist ebenfalls auch interviewt worden und sie haben, glaube ich, noch den Tim Peake haben sie auch noch gehabt.
Mhm, Astronaut.
Ja, britische Astronaut. Und die sind halt gefragt worden, so im Wesentlichen, ja, was erwartet ihr euch so von 2024? Und die haben halt so gesagt, ja, was man sich so erwarten könnte, vielleicht Biosignaturen. Ja, wir haben das James-Webb-Teleskop und da könnte man Biosignaturen in der Atmosphäre von Exoplaneten vielleicht finden. Und die Rebecca Smith hat gesagt, ja, sie erwartet sich ein Paper, wo quasi endlich verkündet wird, wir haben uns die Atmosphäre eines anderen Planeten angeschaut und darin Spuren von Leben gefunden. Und die anderen beiden haben auch gesagt, ja, das könnte was sein, was passieren könnte 2024. Und Tim Peake hat gesagt, ja, vielleicht hat das James Webb ja sowas schon entdeckt, aber man muss die Daten noch auswerten und vielleicht kommt es dann 2024. Also jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist komplett aus der Luft gegriffen, weil genau darüber haben wir auch schon geredet. Ja, dass das James Webb Teleskop sehr, sehr gut ist, die Atmosphären von Planeten anderer Sterne sehr gut beobachten kann, wenn sie nah genug sind, und in diesen Atmosphären, wenn sie denn vorhanden sein sollten, durchaus auch die chemischen Spuren nachweisen könnte, die auf Leben hindeuten. Also jetzt eine durchaus interessante Vorhersage, was man sich wünscht, erwartet 2024, aber jetzt auch keine überraschende. Überraschend war dann eher das, was danach passiert ist, weil das ist dann so wie so oft im den Online-Medien passiert, durch 2, 3 andere Medien weitergereicht worden, bis dann am Ende tatsächlich so die Nachrichtenlagen, will ich es gar nicht nennen, aber der Tenor, der Artikel war, ja, die NASA wird 2024 die Entdeckung von Leben verkünden, und eine hat dann sogar, Ars Technica war dieses Webportal, die haben dann tatsächlich sogar nachgefragt beim Team vom James Webb Teleskop, und da hat die Astrobiologin Nicole Colon gesagt, das James Webb Weltraumteleskop hat keinen definitiven Beweis für die Existenz von außerirdischem Leben auf einem Exoplaneten gefunden. Gut, da könnte man jetzt sagen, das ist sehr eindeutig die Aussage. Mhm. Was aber die ganzen Medien nicht daran gehindert hat, trotzdem zu schreiben, ja, Gerüchte, bald wird die Entdeckung von Aliens bekannt gegeben. Und sie haben sich dann alle auf eine Geschichte konzentriert. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Mir wäre so, als hätten wir darüber gesprochen. Damals muss September 2023 gewesen sein. Vielleicht hat auch Evi davon erzählt. Vielleicht habe ich es in einem anderen Podcast gemacht. Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall im September 2023 Geschichten über den Exoplaneten K2-18b. Das war ein Planet, wo das James-Webb-Teleskop, ja, wenn man den Schlagzeilen glauben darf, Leben gefunden hat, Hinweise auf Leben, Spuren von Leben, erste Anzeichen von Leben, all die Schlagzeilen gab's. Das Webb-Teleskop hat die Atmosphäre untersucht und hat dort vielleicht, und darum geht's, Dimethylsulfid gefunden. Ja, Dimethylsulfid, das ist etwas, was bei uns auf der Erde hauptsächlich von so Algen in den Ozeanen gebildet wird.
Ja. Das klingt sehr gesund.
Ja, aber es ist auch Bestandteil von Fürzen und Mundgeruch, weil die Organismen in unserem Darm und Mund das auch machen. Ja. Ja. Aber das hat man dort nachgewiesen, war zumindest die Schlagzeile. Im Paper selbst war das alles sehr, sehr viel zurückhaltender formuliert. Sie haben gesagt, sie haben marginal evidence gefunden, also fast keinen Nachweis. Sie haben, ich muss auf Englisch vorlesen, weil sonst kann ich es nicht so subtil geistig übersetzen. The spectrum also suggests potential signs of dimethylsulfide. Ja, also suggests potential signs. Also noch näher an, wir haben nichts gefunden, kann man eh nicht sein, wenn man schreiben will, dass sie was gefunden haben. Also sie haben das auch nur mit verschiedenen Atmosphärenmodellen, in den meisten Modellen haben sie gar nichts gefunden, nur in einem Modell haben sie etwas gefunden mit einer 2,4 Sigma, wem das was sagt, ja, also das ist im Wesentlichen genau.
Ja, so wie meine Forschung damals.
Ja, also das ist etwas, wo man definitiv nicht von einem Nachweis sprechen kann.
Publizieren tut man es trotzdem in der Extragalaktik.
Ja, in dem Fall haben sie es extra publiziert, weil das war so eine ganz, ganz frühe Arbeit vom James-Webb-Teleskop, ja, mit den allerersten Daten. Und sie haben es deswegen in ihrer Publikation mit reingenommen, um zu zeigen, schaut, das könnten wir auch können, ja, wenn wir uns das genauer anschauen, wenn das wirklich da ist, selbst mit den allerersten Daten, die wir haben im James-Webb-Teleskop, selbst da könnten wir so einen Biomarker wie das Dimethylsulfid, könnte man nachweisen, ja. Kann sein, dass wir es jetzt gerade nicht geschafft haben, aber prinzipiell geht's. Und das war auch das, was dann im Artikel in den Conclusions drin stand. Es ging darum, die Feasibility of detecting a biosignature molecule zu demonstrieren. Also die Machbarkeit zu demonstrieren.
Wie fies sind die eigentlich? Ja. Feasibility. Ja.
So, und das war dann halt damals im September die ganze Aufregung und jetzt haben sie halt das wieder rausgenommen, weil natürlich schauen die da jetzt nochmal hin. Und wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, dass die halt jetzt 2024 mit einem neuen Paper rauskommen, muss ich sagen, ja, wir haben jetzt mal genauer hingeschaut und jetzt können wir eindeutig sagen, dass da Dimethylsulfid ist. Ja, dann wäre das ein durchaus guter Hinweis, dass da irgendeine Art von Mikroorganismen existieren auf dem Planeten. Kein zwingender Hinweis, aber schon ein sehr, sehr guter. Also ich fand es halt nur interessant, die Story, dass halt wirklich so aus nichts, aus irgendwie drei Typen, also ich möchte Becky, Dr. Becky und Tim Peake und die Maggie Edwin Pocock nicht als Typen bezeichnen, aber nur weil da halt wie drei Typen in einem BBC-Interview sagen, ja, 2024 könnte sein, dass wir irgendwie vielleicht endlich mal die Spuren von Leben finden, dass dann da wirklich so ein weltweites Medientral daraus gemacht wird mit Gerüchten von außerirdischem Leben, habe ich wieder mal, ja, desillusioniert, was die Medien und die Wissenschaftsberichterstattung angeht.
Ich meine, es ist ja halt immer ein zweischneidiges Schwert. Es zeigt ja, dass sich die Medien anscheinend mittlerweile auf jedes kleine Futzelchen an einer potenziellen Nachricht der Astronomie irgendwie stürzen, was ja gut ist, ja? Weil das irgendwie, lang war das ja auch nicht so und da waren irgendwie so Weltraumnachrichten, naja, und überhaupt, ne, und keiner hat irgendwie eine Ahnung und mittlerweile ist das ganze Thema so populär und so beliebt auch und das ist ja eigentlich gut.
Ja,
aber man kann es ja dann auch wirklich übertreiben und dann natürlich vor allem auch dieses von wegen, na, wir haben keinen definitiven, das James-Webb-Teleskop hat keinen definitiven Beweis gefunden. Da lesen wir raus, aha, kein definitiver Beweis, aber nicht definitiver, vielleicht schon. Und dann irgendwie so diese Nachrichten aus dem Nichts kreieren, schon, ja. Ich habe das übrigens auch vorhergesagt, gell? In unserer letzten Universums-Live-Show auf der Bühne habe ich vorher gesagt, dass das James-Webb-Teleskop Außerirdische finden wird. so sie denn da sind in der Nähe. Und kein Shitstorm irgendwie in den Medien. Also Shitstorm, naja, kein Livestorm.
Weil neben dir auf der Bühne kein Astronaut stand, sondern nur ich. Ja, sonst
hätte es vielleicht... Du bist schuld. Warum? Warum nicht Team Peak? Warum macht Team Peak mit mir keinen Podcast? Verdammt. Das war ja damals schon. Das war ja der Astronaut, den man nicht angreifen... das war nicht der Peak, das war der kanadische Astronaut, weil da war ja Tim gerade im Weltraum, wie ich damals in Jodrell Bank gearbeitet habe. Aber ja, wie auch immer.
Solltest du einen Astronauten finden, der mich ersetzt, dann bitte hast mein Segen, aber...
Ja. Was soll denn das heißen? Heißt das? Das hältst du für sehr unwahrscheinlich?
Ne, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du einen Astronauten findest, der Ahnung von Podcasten hat und dir die ganze Arbeit abnimmt.
Ja, das stimmt, das reicht. Ich verzichte auf den Astronauten. Sonst muss ich selber schneiden.
Ja. Okay. Ja. Ja, mal schauen. Vielleicht, ja, na gut, ich werde auch kein Astronaut mehr werden. Musst ohne Astronaut leben.
Ich glaube, das ist bei dir, glaube ich, doch, also nicht mehr ganz so. Steht nicht mehr ganz so in deinen Sternen.
Es stand oder? Noch nie in meinen Sternen, ich habe das noch nie wollen. Aber egal, wir lassen
ist
jetzt.
Ist gut, bist auch gut, ohne dass du in den Weltraum fliegst.
Yes, ja, das, an dem habe ich nicht gezweifelt. Ich habe meinen Wert nie durch Raumfahrt definiert.
Schön.
Aber wir reden über was anderes und es geht jetzt tatsächlich um die eigentliche Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Die ist was ganz anderes, ja, nicht keine Gerüchte, sondern wirklich harte, knallharte Wissenschaft, aber zu einem sehr, sehr coolen Thema. Und es geht um ein Thema, das im Wesentlichen die Art von Arbeit ist, die ich auch machen hätte können oder vielleicht sogar gemacht hätte, wenn ich immer noch in der Wissenschaft geblieben wäre, was ich jetzt nicht mehr bin. Und deswegen hat es mir sehr gut gefallen, weil es mich so ein bisschen an meine eigene Arbeit von früher erinnert hat. Wir bleiben noch ein bisschen beim außerirdischen Leben, ja, weil wenn wir wirklich mal eine Chance haben wollen, Planeten bei anderen Sternen wirklich im Detail zu studieren, also wirklich jetzt wissen wollen, wie schaut's dort aus? Ja, also nicht nur vermuten können, ja, dort hat's vielleicht Temperaturen, die flüssiges Wasser ermöglichen und dort gibt's vielleicht eine Atmosphäre mit Wolken und sowas, also alles, was wir halt aus der Ferne, aus den Spektren und so weiter rauslesen können, das ist alles schön und gut, aber eigentlich wollen wir wissen, wie schaut's da aus? Wir wollen wirklich ein echtes Bild sehen von einem Planeten, von einem anderen Stern. Ja, und vielleicht wollen wir sogar da eine Raumsonde hinschicken, vielleicht wollen wir sogar irgendwann einen Menschen dort hinschicken, ja, und bei so gut wie allen Sternen, die Planeten haben, haben wir keine Chance, das jemals zu machen. Aber es gibt mindestens einen Stern oder ein Sternsystem, wo wir zumindest eine theoretische Chance haben, das irgendwie in einer halbwegs vernünftigen Zeit hinzukriegen. Und zwar bei dem Sternensystem, das uns am nächsten liegt. Mhm. Das ist es, worum es heute geht. Wir reden über Alpha Centauri.
Nicht über die Fernsehsendung, sondern...
Nein, über die reden wir nicht. Die Alpha Centauri-Fernsehsendung gibt es ja auch schon nicht mehr. Die gibt es ja nur noch in Wiederholungen. Wir reden über Alpha Centauri am Himmel. Ja, das uns nächstgelegene Sternsystem, das eigentlich ein Dreifachsternsystem ist. Also das Ding, was wir Alpha Centauri nennen am Himmel, das wirst du als Planetariumsdirektorin viel besser wissen. Du wirst Alpha Centauri vielleicht sogar schon live gesehen haben, oder? Und du warst ja auf der Südhalbkugel.
Ja.
Ja, ich nicht.
Habe ich. Also ich glaube nicht. Ja, naja, doch, der ist ja sehr hell. Den sieht man sehr leicht. Ich kann mich jetzt nicht an den Moment erinnern, wo ich hingeschaut habe und mir gedacht habe, da ist er.
Ja, neben dem Kreuz des Südens ist er.
Mehr oder weniger daneben, genau. Ja.
Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich habe Alpha Centauri.
Ist sehr hell.
Ja, ungefähr nullte Helligkeit. Ja, der vierthellste Stern am Himmel. Mhm. Kann man den schon mal sehen, wenn man ihn sehen kann, aber dazu muss man auf die Südhalbkugel, weil er halt auf der Südhalbkugel liegt. Ja, und von hier kann man ihn nicht wirklich sehen, da wo ich mich meistens aufhalte, nämlich in Mitteleuropa. Aber am Süden kann man ihn sehen und wenn man genau hinschaut, nämlich mit einem Teleskop, dann sieht man, dass Alpha Centauri nicht nur ein Stern ist, nicht nur der hellste Stern im Sternbild Zentauren, sondern eigentlich ein Doppelstern ist, der aus zwei Sternen besteht, die man Alpha Centauri A und Alpha Centauri B genannt hat. Ja, also ein Doppelsternsystem. Die beiden Sterne sind ja beide ein bisschen sonnenähnlich. Also Alpha Centauri A ist eigentlich sehr sonnenähnlich, hat auch fast den gleichen Spektraltyp wie unsere Sonne, G25. Ich glaube, es ist sogar dasselbe Spektraltyp wie die Sonne, oder? Wir haben auch G25. Ja, also ein Stern ziemlich genauso wie die Sonne, gelber Zwergstern. Bisschen mehr Masse hat Alpha Centauri A, 1,1 Sonnenmassen. Bisschen größer ist er. Alpha Centauri B ist auch bisschen sonnenähnlich, ein bisschen ein kühlerer Spektraltyp. K hat 0,9 Sonnenmassen, also ist auch noch mehr oder weniger sonnenähnlich, wenn man es großzügig auslegt. Also sind zwei sonnenähnliche Sterne, die einander alle 80 Jahre umkreisen und der Abstand zwischen ihnen schwankt zwischen 11 und 36 astronomischen Einheiten, also ist mal so groß wie der Abstand von hier bis zum Saturn und mal so groß wie der Abstand von hier bis zum Pluto ungefähr.
Also eigentlich sehr nah. Ne?
Genau, darum kann man sie auch in einem Teleskop sehen, ja, weil die halt sich so nah sind. Mit dem freien Auge siehst du nichts. Und wer sich in den Kalender eintragen möchte, die größte Annäherung erreichen sie das nächste Mal 2035. Da sind sie sich wieder am nächsten. Kann man eh nicht sehen, außer im Teleskop, aber vielleicht möchte sie ja im Teleskop anschauen. Die beiden Sterne sind auch ungefähr so alt wie unsere Sonne, ja? Also irgendwas 5 bis 6 Milliarden Jahre alt, also ein bisschen älter vielleicht als unsere Sonne, aber auch größenordnungsmäßig wie unsere Sonne. Ja, also eigentlich wie unsere Sonne, nur ist da noch ein anderer Stern dabei, wenn man es jetzt so sagen will. Und wie gesagt, uns am nächsten, also Alpha Centauri, da fast am nächsten, wir kommen gleich zu dem am nächsten, Alpha Centauri, die beiden sind 4,3 Lichtjahre weg. Dann gibt's auch noch Proxima Centauri. Proxima Centauri, der ist erst recht spät entdeckt worden. Also Alpha Centauri, den hat man nicht entdecken brauchen, da hat man nur hinschauen müssen. Und als die ersten Menschen hingeschaut haben, irgendwann mal, hat man ihn schon entdeckt gehabt. Also den hat man immer schon gekannt. Proxima Centauri, der ist erst 1915 entdeckt worden, weil er ein roter Zwergstern ist. Ja, also sehr viel kühler, sehr viel kleiner als die Sonne, mit freiem Auge nicht zu sehen, mit kleinen Teleskopen auch nicht zu sehen. Braucht man ein größeres Teleskop und dann hat man auch ganz genau hinschauen müssen und genau rechnen müssen, um 1917 festzustellen, dass Proxima Centauri uns noch ein bisschen näher ist als Alpha Centauri. Proxima Centauri ist 4,1 Lichtjahre, glaube ich, weg von uns, also der uns nächstgelegene Stern, darum heißt er auch Proxima. Der ist ziemlich weit außen, ja, also was Alpha Centauri angeht. Man hat auch lange Zeit nicht gewusst, ob die wirklich zusammengehören. Das hat man erst 2016 zweifelsfrei festgestellt.
Wirklich? Dass, so spät?
Ja, 2016 hat man genug Daten gesammelt und festgestellt, okay, Proxima Centauri umkreist Alpha Centauri A und B. Ja, braucht für eine Runde 600.000 Jahre, ist ungefähr 13.000 astronomische Einheiten von Alpha Centauri A und B weg. Das ist schon ein ordentliches Stückerl, das sind 0,2 Lichtjahre. Also da ist wirklich viel Distanz und wie gesagt, dementsprechend lange braucht er rundherum und dementsprechend schwierig war es rauszufinden, ob der wirklich da rumgeht oder zufällig halt gerade da vorbeifliegt. Ja, aber mittlerweile wissen wir, die drei gehören zusammen. Alle drei bewegen sich auf Sonnensystem zu, so von schräg oben. Oder unten, sie wurscht, sie ist wie im Weltall, aber schräg halt auf jeden Fall, mit ungefähr 20 Kilometer pro Sekunde.
Mit und oben meinst du Norden, oder?
Ja, wurscht, das ist vom schräg Nordpol halt, nicht frontal, oben. Ja.
Ich würde einen Streifschuss, kein Frontalzusammenstoß. Ja.
Und die größte Annäherung kriegen wir in 28.000 Jahren, da werden die drei Lichtjahre weit weg sein. So, das mal so zum Grundlegenden, was die drei Sterne angeht. Wir wissen auch, dass es dort Planeten gibt. Ja, also wir wissen, dass Proxima einen Planeten hat, 1,3 Erdmassen mindestens, also kann auch mehr sein, aber mindestens 1,3 sind's. Und es gibt auch einen zweiten und eventuell dritten Planeten, der Proxima Centauri umkreist. Einer ist es auf jeden Fall. Und der eine, von dem wir uns sicher sind, dass er da ist, der eben bisschen mehr Masse als die Erde hat, der befindet sich auch in der habitablen Zone von Proxima Centauri, aber die habitable Zone bei einem roten Zwerg, die ist immer ein bisschen problematisch, weil so ein roter Zwerg ist sehr kühl. Das heißt, du musst sehr, sehr nahe dran sein. Und wenn du sehr, sehr nahe dran bist, dann kriegst du diverse Gezeiteneffekte. Und das führt dazu, dass die Rotation des Planeten um seine Achse sich abstimmt auf die Rotation des Planeten um den Stern herum. Und dann passiert dasselbe wie beim Mond und bei der Erde. Dann sieht man vom Stern aus immer auf dieselbe Seite vom Planeten. Und das ist halt blöd.
Ungesund.
Weil du halt dann eine Hälfte von Planeten hast, wo es immer hell und immer heiß ist und eine andere Hälfte, wo es immer kalt und immer Nacht ist. Außerdem sind rote Zwerge auch ja ein bisschen unruhig. Die neigen zu Ausbrüchen.
Wutausbrüchen einer Feuerkugel, ja.
Könnte man sich jetzt denken, warum ist das gerade bei den Kleinen so? Sollten das nicht eher bei den Großen sein? Weil eigentlich sind ja die Großen die Argen und die Kleinen sollten ruhig sein. Aber in dem Fall liegt es daran, dass so ein kleiner Stern voll konvektiv ist. Sag mal, also konvektiv heißt im Wesentlichen, dass im Inneren des Sterns Material durchmischt wird. Das passiert auch bei der Sonne. Ja, da steigt heißes Material auf und an der Oberfläche kühlt es ab und sinkt wieder nach unten. Also so wie, keine Ahnung, Wasser im Kochtopf, wenn es kocht. Aber bei der Sonne macht es nur die äußere Schicht und in der inneren Schicht, da ist es so heiß, dass die Energie quasi direkt durch Strahlung übertragen wird und nur die äußere Schicht quasi wird umgewälzt und durchgemischt. Bei kleinen Sternen wie roten Zwergen, da geht es bis zum Kern runter. Die werden komplett durchgerührt ständig und dadurch haben die auch extreme magnetische Aktivität, weil halt die Magnetfelder an der Bewegung des geladenen Gases quasi dranhängen. Das heißt, die Magnetfelder werden auch ständig mit umgerührt und darum gibt es halt sehr viel stärkere magnetische Aktivität und sehr viel stärkere Strahlungsausbrüche. Und der Planet, wie ich gerade gesagt habe, in der habitablen Zone muss sehr viel näher dran sein, damit die Temperatur noch halbwegs hinkommt. Das heißt, der kriegt auch sehr viel mehr ab von seinem Stern. Das heißt, habitable Zone bei roten Zwergen ist problematisch. Aber wir haben es noch nicht aus der Nähe gesehen, wissen wir nicht. Und eventuell haben auch die anderen beiden Sterne, Alpha Centauri A und B, auch Planeten. Da haben wir ein paar Kandidaten gefunden. Bei ein paar haben wir auch schon wieder festgestellt, das war nur ein Beobachtungsfehler. Bei manchen sind wir uns unsicher. Also wir haben noch nicht einwandfrei Planeten, die A und B umkreisen, gefunden. Aber die könnte es geben. So, und jetzt kommen zwei Forscher aus Chile, glaube ich, oder Frankreich. Sie haben auf jeden Fall beide an der Sternwarte in Chile gearbeitet. Nein, auf der...
An der Sternwarte in Chile. Die eine.
Der eine kommt von der Uni Grenoble, aber auch gleichzeitig von der Universidad Adolfo Ibáñez in Viña del Mar in Chile, wo auch immer das sein mag. Und der andere von der Universidad de Valparaíso.
Ja, die sind gleich nebeneinander.
Ach so,
das sind die beiden Städte, die quasi von Santiago aus Richtung Pazifik direkt am Meer liegen.
Okay.
So auf der Höhe von Santiago, aber am Meer. So, das ist sehr schön.
Ja, vielleicht haben sie sich am Strand getroffen, dann die beiden, Nicolas Coelho und Mario, ich kann auch schon mal Mario Zuccarchia, wie auch immer, die zwei haben jedenfalls diese Arbeit geschrieben. Die nennt sich Alpha Centauri Disk Dynamics Planet Stability und Detectability. Und das ist eine wirklich schöne Arbeit, weil sie sich Alpha Centauri von Anfang bis Ende angeschaut haben. Sie haben sich zuerst angeschaut, können dort Planeten entstehen? Dann haben sie geschaut, wenn dort Planeten entstehen können, können die stabile Umlaufbahnen haben? Und dann haben sie sich angeschaut, wenn sie stabile Umlaufbahnen haben, können wir sie finden. Also wirklich einmal alles von Anfang bis Ende durch erforscht und am Computer simuliert. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Und den schauen wir jetzt genauer an, damit wir wissen, was wir bei unserem Nachbarn zu finden haben. Also wir haben wirklich jetzt einmal unseren Nachbar ordentlich ausspioniert. Und zwar geht's los mit Schritt 1. Ja, damit du Planeten entdecken kannst, müssen die erstmal entstehen. Und entstehen tun Planeten in einer protoplanetaren Scheibe. Das heißt, eine Scheibe aus Gas und Staub, die nach der Sternentstehung übrig bleibt und dann den Stern umkreist. Und in dieser Scheibe ballt sich das ganze Klumper zusammen. Zuerst eben so zu kleineren Objekten wie eben die Asteroiden und dann werden größere Objekte draus und so weiter. Und wenn das genug Material da ist in dieser Scheibe, dann können da Planeten entstehen. Und wenn in der Scheibe auch genug schwerere Elemente sind, wenn da nicht nur Gas ist, nicht nur Wasserstoff und Helium, sondern eben auch genug anderes Zeug, dann können auch Gesteinsplaneten entstehen. Und das haben sie sich mal angeschaut. Also sie haben eine numerische Simulation durchgeführt, wie eben solche Scheiben sich verhalten, wie die sich entwickeln im Laufe der Zeit, haben das mit den Daten von Alpha Centauri gefüttert und den Daten, was man also weiß über solche Scheiben, zum Beispiel, dass typischerweise das Material in so einer Scheibe im Verhältnis 1 zu 100 sich aufteilt auf Staub und Gas, also 1% ist Staub, der Rest ist Gas, haben das da alles reingeschmissen und geschaut, wenn wir jetzt die Sterne sich so eine Zeit lang entwickeln lassen, was bleibt denn dann übrig von dieser Scheibe oder in dem Fall von den beiden Scheiben um A und B, weil das kommt ja in dem Fall dazu, dass die sich gegenseitig beeinflussen, weil die ja sehr nahe aneinander sind, die beiden Sterne. Und wenn die zu nahe beieinander sind, dann kann es sein, dass die sich wirklich mit Gravitationskraft quasi gegenseitig alles rausschmeißen, was sie am Material haben, dann entstehen da gar keine Planeten. In dem Fall ist aber noch genug übrig geblieben. Also man sieht da schön auch in den Bildern der Arbeit, die ist frei verfügbar, verlinke ich auch. Das ist vielleicht sowas Ähnliches, was auch bei Galaxienbegegnungen passiert. Wenn die sich begegnen, dann bilden sich auch immer so Gezeitenarme. Also das, was man so als Spiralarme kennt, aber die Spiralarme entstehen ja nicht ganz anders, aber die schauen so aus wie Spiralarme. Und diese Gezeitenarme gibt's auch, wenn sich die beiden Sterne, Alpha Centauri A und B, mit ihren Gas- und Staubscheiben nahe kommen, weil die kommen sich ja alle 80 Jahre nahe und dann bilden sich eben so Schweife, die dann quasi auch abreißen, weil das Material dann irgendwie rausfliegt und die tauschen auch Material aus, wenn sie sich nahe kommen, also ein bisschen was von der einen Scheibe fliegt zur anderen Scheibe und so weiter. Aber am Ende bleibt dann doch noch eine kleine Scheibe um beide Sterne übrig mit ungefähr 33 beziehungsweise 22 Erdmassen an Staub, ja, also an schweren Elementen. 33 Erdmassen bei A und 22 Erdmassen bei B und ja, entsprechend viel Gas, also 3300 Erdmassen Gas bei A und 2200 Erdmassen bei B. Würde genug Material da sein, dass da Planeten entstehen können, um die beiden Sterne rundherum.
Mhm. Also außen rundherum, in einer gemeinsamen Scheibe.
Nein, das sind schon extra Scheiben. Jeder hat seine eigene kleine Scheibe.
Obwohl die so nah aneinander dran sind?
Ja.
Wie kann denn das echt?
Naja, die gehen auf 10 astronomische Einheiten ran. Das ist schon ein dichter Abstand, aber da bleibt schon noch ein bisschen was dran. Also es ist ja dann so wie bei, wie bei Monden und Planeten. Also die Planeten, die kommen sich auch auf 10 astronomische Einheiten nahe zum Beispiel. Ja, also Saturn ist 10 astronomische Einheiten bei der Erde dran, aber trotzdem reißt uns Saturn den Mond nicht weg.
Verstehe.
Ja, und Jupiter und Saturn reißen sich ihre Monde auch nicht gegenseitig weg. Also da kann schon ein bisschen was da bleiben. Also da bleibt ein bisschen was übrig. Und jetzt kann man natürlich schauen, und das ist dann der relevante Teil, wenn da jetzt Planeten entstehen, ja, wie stabil sind denn die? Weil diese Störungen, die wirken, wenn die beiden Sterne sich nahe kommen, die wirken natürlich auch auf die Planeten. Und jetzt haben sie dann wirklich so eine klassische numerische Simulation gemacht. Genau das Zeug, was ich früher gemacht habe. Ja, also da wieder Wörter gefunden, die ich früher oft gesehen habe. Mean Exponential Growth of Nearby Orbits, MACNO Stability Parameter, das sind genau diese Dinger, mit denen ich auch früher gearbeitet habe, also wo du halt so numerische Simulationen machst, der Bewegung der Himmelskörper und dann schaust, wie stabil sind die und so weiter und haben sich angeschaut, wo wären denn jetzt um die beiden Sterne herum Bereiche, wo Himmelskörper wirklich lange Zeit stabil sich bewegen können, ohne dass sie rausfliegen. Und wenn du das anschaust, dann ist das bei A ein Bereich, der mal bis 2 astronomische Einheiten reicht. Ja, also bis 2 astronomische Einheiten ist so gut wie alles stabil. Auch Bahnen, die sehr stark von der Kreisbahn abweichen. Also da hast du überhaupt kein Problem. Wenn du ein bisschen weiter weg gehst vom Stern, so bis 2,5 astronomische Einheiten, also da, wo sich, ja, fängt der Asteroidengürtel an bei uns. Ja, da müsstest du schon eher kreisförmige Umlaufbahnen haben, damit du stabil bist. Also wenn du da sehr stark exzentrische Umlaufbahnen hast, dann wirst du instabil und ab 3 astronomische Einheiten, da ist blöd. Also da überlebt nichts für lange. Mhm. Weil da Planeten, die werden dann tatsächlich im Laufe der Zeit durch die Störungen des anderen Sterns rausgeschmissen. Und bei B ist es fast identisch, da ist alles nur ein kleines bisschen weiter nach innen gerückt, weil der ja auch weniger Masse hat. Also da ist alles stabil bis so 1,8 astronomische Einheiten und ab 2,6 astronomische Einheiten ist alles instabil. Und das ist interessant, weil wenn wir jetzt das innere Sonnensystem bei uns anschauen, Merkur, Venus, Erde, Mars, die sind ja alle innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Ja, die würden da alle wunderbar in den Stabilitätsbereich von sowohl Alpha Centauri A als auch Alpha Centauri B reinpassen.
Und das ist ja auch die habitable Zone.
Bei uns, ja.
Ja, na, und wenn das ein sonnenähnlicher Stern ist.
Genau, ist es dort auch, wie gesagt, mit leichten Variationen, aber dort auch, ja. Und sie haben das tatsächlich nochmal genau angeschaut. Sie haben jetzt wirklich mal so, dass unser inneres Sonnensystem, also Merkur, Venus, Erde, Mars, so ein bisschen umskaliert und an die leicht anderen Bedingungen bei den beiden Sternen angepasst, also Sternmasse und so weiter, ist einfach so vielleicht ein bisschen umskaliert und das einmal wirklich exakt Merkur, Venus, Erde, Mars reingesetzt bei A und bei B und geschaut, ja, läuft alles stabil. Also die könnten dort sein. Jetzt haben wir festgestellt, die könnten theoretisch entstehen. Da ist genug Material da dafür. Wir haben festgestellt, sie könnten sich stabil um diese beiden Sterne herum bewegen. Die Frage ist, sind die auch da? Kann man die entdecken? Weil sonst bringt uns das ja alles nichts, außer dass man halt irgendwie ein bisschen mehr über numerische Simulationen Bescheid wissen. Wir wollen ja wissen, sind die wirklich da? Und das war jetzt quasi der dritte Schritt in dieser Arbeit. Sie haben jetzt geschaut, okay, wenn diese Planeten jetzt da sind, ja, wir behaupten mal, sie wären da, dann schauen wir mal, was für ein beobachtbares Signal die erzeugen würden. Wir haben ja zum Beispiel die Radialgeschwindigkeitsmessungen. Ja, also wenn der Planet den Stern umkreist, dann wackelt der Stern ein bisschen und bewegt sich ein bisschen auf uns zu, ein bisschen von uns weg durchs Wackeln. Und wenn wir Teleskope benutzen mit entsprechenden Messinstrumenten, Spektrographen heißen die, dann können wir ja dieses Wackeln nachweisen. Und jetzt haben sie sich angeschaut, die weltbesten Spektrographen, Espresso ist einer davon. Weißt du zufällig noch auswendig, was Espresso, das Akronym bedeutet? Ich wusste es mal, weil wir in der Science Busters Folge.
Shell, Spectrograph, Rocky,
Exoplanets,
Espresso, Stable, Spectroscopic Observations. Yay!
War das jetzt richtig?
Weiß ich nicht, schau nach.
Ja, ich schau gerade. A Shell Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations.
Na bitte.
Hast du das gesagt?
Habe ich gesagt? Ja.
Ich werde es im Schnitt hören. Und unsere Hörerschaft hat es jetzt schon gehört. Ja, nein, das wird schon stimmen. Ja, also das, ja, da haben sie sich sehr bemüht mit dem Akronym. Ja. Also, und Espresso, das ist eben ein Spektrograph, der hängt am VLT, am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte und ist halt ja eins der besten Spektrographen, die wir haben. Also da geht es natürlich darum, dass man die Geschwindigkeit, mit der ein Stern sich bewegt, so genau wie nur irgendwie möglich messen kann.
Und er hat unter einem Meter pro Sekunde Genauigkeit, dieser Orgel-Spektroskop. Das musst du mal vorstellen. Das ist G-Geschwindigkeit, ja. Langsame ja. G-Geschwindigkeit.
Genau, aber in dem Fall ist es eben fast, es reicht gerade nicht aus. Ja, also sie haben sich im Espresso angeschaut, aber auch andere Harps zum Beispiel ist auch so ein Teil und haben festgestellt, ja, also das Signal,
an der Grenze,
das ja. Signal, ja. Dass die Planeten bei Alpha Centauri erzeugen würden, das ist ja gerade so unter einem Meter pro Sekunde, dass man es eigentlich aktuell nicht messen kann. Ja, also vielleicht, aber das ist dann ja so wie vorhin mit dem Dimethylsulfid, ja, dann sieht man es und weiß nicht, ob es wirklich da ist oder nicht. Also es ist wirklich, wie gesagt, das muss man sich vorstellen. Also wir messen die Bewegung eines Sterns, also das Wackeln eines Sterns, der so wackelt, wie wir halt spazieren gehen, ja. Über 4 Lichtjahre.
Der ganze Stern. Ja. Ja, das ist so verrückt.
Ja, und es wird noch verrückter. Also Espresso in dem Fall funktioniert nicht, aber man könnte es auch probieren, indem man das Wackeln direkt beobachtet, ja. Weil wenn der Stern wackelt, dann hat es ja nicht nur Auswirkungen auf das Licht, das sich zu uns bewegt, so funktionieren diese Spektrographen. Die schauen sich das Licht an und dann wird halt durch die Hin- und Herbewegung im Licht was verschoben. Aber wir können.
Also quasi vor und zurück, ne?
Genau. Aber wir können.
Aber er macht ja auch links und rechts.
Genau. Wir können auch einfach die Position messen. Wir können einfach hinschauen, die Position messen und schauen, wackelt der? Ändert er seine Position periodisch? Und das ist noch viel, viel schwieriger. Mit der Methode haben wir, glaube ich, keinen einzigen Planeten bis jetzt wirklich neu entdeckt. Wir haben,
glaube ich, einen, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob das
einen entdeckt.
Ja, kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einer war, wo man
schon. Wir tun so, als hätten wir das gemacht.
Ob das nicht einer war, wo man vorher schon gewusst hat, da ist einer, und dann hat man es mit Astrometrie nachgewiesen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, also die Methode gibt's auch. Aber da haben wir auch ein arges Instrument mittlerweile im Weltall, das sehr, sehr gut Positionen messen kann, nämlich Gaia.
Mhm.
Auch da haben sie gerechnet, ja, das astrometrische Signal, also wirklich das direkt beobachtbare Wackeln, das ist auch sehr, sehr winzig, aber Alpha Centauri ist halt auch sehr, sehr nahe. Aber mit den Gaia-Daten könnte es gerade klappen. Also das wäre eine Chance, aber es ist auch da an der Grenze. Also wir wissen, dass wir da wirklich hart an der Grenze sind von dem, was wir gerade messen können, aber hart an der Grenze heißt, dass wir vielleicht bald drüber sind mit neuen Instrumenten. Wir kriegen auch immer wieder
ELT, sage ich da nur.
Zum Beispiel.
ELT.
Das muss auch bald mal das Licht aufdrehen. Das Extremely Large Telescope, das wird ja irgendwann, ich glaube, im nächsten Jahre soll es fertig werden, oder?
Oh, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber es ist. Sie haben die ersten Spiegelsegmente gerade geliefert bekommen. Ich glaube, die ersten 18 Spiegelsegmente von 800?
Wow, ich habe gerade Bilder aufgemacht. Also ich kann mich noch erinnern, wie sie den Gipfel von dem Berg in Chile weggesprengt haben, dass sie Platz für dieses Teil haben. Das ist 40 Meter Spiegel. Ja, und jetzt habe ich gerade Bilder vom Oktober 23. Da steht schon das Gerüst von der Kuppel. Also das, da ist schon, kannst du diese gigantische Kuppel, kannst du da schon anschauen. Also wenn man dort wäre, könnte man sich das anschauen. Sonst muss man so ein Foto anschauen. Also
ja, da kann man rüberschauen, wenn man beim Paranal steht, da wo das VLT, das Very Large Telescope ist. Kann man, glaube ich, da rüberschauen und sieht die Baustelle.
Ja, also das wird, Wikipedia behauptet 2027 in Betriebnahme.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Naja, 3 Jahre, es geht so.
Ja, da schauen wir, da machen wir dann eine große, große Podcast-Tour, das Universum auf Tour. Da fahren wir zuerst nach wo fliegen die weg? Florida, und schauen uns an, wie es zum Mond fliegen. Dann fahren wir nach Chile, schmeißen Champagner gegen das ELT und weinen das offiziell ein, weil wir bis dahin schon so berühmt geworden sind, dass sie uns dafür eingeladen haben. Ja, schauen wir mal. Kann ja träumen.
Ja,
ja, aber ja, du hast recht. Das wird dann auch gut genug sein, wahrscheinlich, wenn man da einen Spektrographen dranhängt, dass man da wahrscheinlich auch unter diese 1 Meter pro Sekunde Genauigkeit kommt, die man braucht, um die Planeten von Alpha Centauri
zu finden. Ja, bestimmt sogar. Wenn das VLT sogar jetzt schon fast kann.
Ja.
Sehr verrückt. Ach Gott, es wird so spannend, es wird so spannend.
Ja, und Sie haben übrigens auch, weil wir jetzt immer noch von A und B der Alpha Centauri gesprochen haben, nicht von Proxima, also Sie haben die ganzen Simulationen auch für Proxima gemacht, aber ja, da ist es komplett wurscht, weil der ist so weit weg, der wird von A und B nicht gestört, den kannst du quasi als Einzelstern behandeln, was die ganzen Stabilitätssachen angeht. Also da kannst du Planeten unterbringen, so viel du nicht so viel willst, aber so viel. Also da ist kein Problem jetzt irgendwie, dass sich da einer rumbewegt. Und die Probleme, die haben wir da schon besprochen mit der habitablen Zone. Also da wissen wir, da gibt es einen Planeten in der habitablen Zone, aber ja, wir wissen halt nicht, wie es da genau sind, die Bedingungen, weil halt die Bedingungen in der habitablen Zone von einem roten Zwerg hart sein können. Und wir können auch nicht sagen, wie genau die Natur dieses Planeten ist, also ob der eine Atmosphäre hat, wie die Bedingungen sind, das wissen wir auch nicht. Da brauchen wir auch dann einen gescheiten Spektrograph.
Und falls ihr euch jetzt wundert, habitable Zone, was soll denn das heißen, wenn die dann gar nicht habitabel ist? Naja, es geht darum, ob der Planet sich in der richtigen Entfernung von seinem Stern befindet, dass da theoretisch flüssiges Wasser sich auf der Oberfläche, so sie denn vorhanden ist, befinden könnte.
Genau.
Also das ist alles ist ein sehr theoretisches Konzept eigentlich, diese habitable Zone.
Genau, das ist, wir haben vermutlich auch schon mal kritisch drüber gesprochen hier, weil habitable Zone, so wie es verwendet wird, ist eben wirklich eigentlich nur ein Abstand von einem Stern, wo du sagst, der Stern hat die und die Temperatur und du darfst maximal so rankommen und maximal so weit wegkommen, sonst wird es zu kalt oder zu heiß und du hast kein flüssiges Wasser mehr. Ja, das ist die habitable Zone. Dass die tatsächliche Habitabilität, also die Lebensfreundlichkeit eines Planeten, noch von absurd anderen vielen Dingen abhängt, wie eben der Zusammensetzung der Atmosphäre, der Aktivität des Sterns, der Rotation des Planeten, ob es da Tektonik gibt, ob es da Vulkanismus gibt und so weiter. Also da kannst du eine ewig lange Liste schreiben von Bedingungen. Das wird in diesem simplen Konzept der habitablen Zone gar nicht berücksichtigt. Aber das ist halt das Konzept, das man meint, wenn man sagt, der Planet ist in der habitablen Zone.
Ja, und all die anderen Dinge, die kann man ja auch noch lang nicht irgendwie auch nur annähernd überprüfen. Insofern hält man sich halt einfach mal an dieses sehr allgemeine theoretische Konzept.
Um nochmal ums Thema der Deutschen Bahn von der letzten Folge zurückzukommen. Es ist so, wenn man sagt, ich bin im Bahnhof, muss das lange nicht heißen, dass man irgendwo hinfährt.
Ja, Salz in meine Wunden, gell?
Ja, du bist ja nach Hamburg gekommen, oder?
Ich hab's eh geschafft. Ich bin um fucking 5.30 Uhr bei der U-Bahn gestanden, ja, 5.30 Uhr. Den ersten Zug genommen, die Westbahn nach München, die Deutsche Bahn ausgetrickst und da hab dann 2 Stunden in München gewartet, weil der einzige ICE, der von München nach Hamburg gefahren ist, zu spät bereitgestellt wurde. Es tut uns leid und auch noch 1 Stunde gebraucht hat. Und der tatsächlich, weil sonst kein Zug gefahren ist, diese Verspätung wieder eingeholt hat und dann pünktlich in Hamburg angekommen ist. Dann hat aber dafür der Regionalzug noch 1 Stunde Verspätung gehabt und dann bin ich zum Schluss dann noch mit dem Taxi das letzte Stück gefahren, weil ich mir gedacht habe, geht's alles scheiße.
Aber du hast es geschafft, ja. Und vielleicht schaffen wir es auch bei Alpha Centauri. Das fordern nämlich auch die beiden, die den Artikel geschrieben haben. Ich zitiere jetzt kurz hier aus dem Schluss ihres Fachartikels. Sie sagen hier, the exploration of the Alpha Centauri system, besides being relevant for the field of planet formation, is also important to secure our distant future in the cosmos.
Very distant. Ja, ungefähr 50.000 Jahre distant. So lange ist man nämlich unterwegs in einer Rakete.
Ja, ja, vielleicht. Ja, aber das kann man auch irgendwie anders machen. Kannst du auch irgendwie, weiß ich nicht, wie Roboter schicken, die dann irgendwelche Eizellen künstlich befruchten oder weiß man nicht. Also Science-Fiction-mäßig kann man sich alles ausdenken. Auf jeden Fall kann man dem zweiten Satz am Ende zustimmen. The exoplanetary hunt in this triple stellar system must continue.
It must go on. Ja. Yes. Ja, natürlich. Na, das ist unser nächster Nachbarstern. Das ist schon, ja, na klar. Ne? Und dass sogar der schon, auch wenn es so ein roter Zwerg ist, dass der sogar schon einen erdähnlichen, potenziell erdähnlichen Planeten in der habitablen Zone hat. Ich meine, das ist schon geil. Ne? Und vielleicht die anderen beiden auch noch. Und überhaupt, das ist alles voll mit Planeten da draußen.
Da habe ich gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, einen Planeten eines anderen Sterns wirklich aus der Nähe zu sehen, so wie man es meint, wenn man sagt, wir sehen den, dann müssen wir nach Alpha Centauri, weil anderswo geht's nicht.
Ja. Ich bin schon so gespannt. Ja. Ich freue mich schon so auf das ELT.
Ja, ich auch. Ja, und das wäre halt genau die Art von Arbeit, die ich vermutlich jetzt machen würde, weil das war im Prinzip das, was ich früher gemacht habe. Früher, damals hat man es halt noch nicht so in diesem Umfang machen können. Ja, quasi das, was ich gemacht habe, wäre der mittlere Teil gewesen, ja, also die numerische Stabilität dieses Systems zu berechnen, weil um sowas zu berechnen, wie eben das, was sie im ersten Schritt gemacht haben, ja, können da Planeten entstehen in der protoplanetaren Scheibe, da braucht man ganz andere Computerprogramme und Simulationen, weil das sind hydrodynamische Simulationen, heißen die, da musst du halt nicht nur die Handvoll Planeten da irgendwie simulieren, sondern Millionen Teilchen, Gasteilchen, Staubteilchen.
Dirty
das,
stuff.
Das ist ja. Was, da hat man zumindest damals, als ich da noch gearbeitet habe, also so in den Anfang 2000er, da hat man wirklich das mit Supercomputer machen müssen, ja. Und dann hast wissen müssen, wie du Supercomputer programmierst und hast dann Supercomputer und haben wollen.
Die haben da einfach die Finger davon gelassen, genau, weil es viel zu schwer war.
Genau. Und auch die Sache mit den Beobachtungssachen, also da war ja auch gerade die Zeit Ende der 90er, Anfang des 2000er, wo man gerade erst angefangen hat, Planeten zu entdecken, ja. Und da war die Kompetenz noch wirklich noch komplett getrennt. Also die Leute, die Planeten gesucht haben, die haben jetzt von numerischen Simulationen nicht viel Ahnung gehabt und die Leute, die numerische Simulationen machen, haben jetzt von Planetensuche nicht viel Ahnung gehabt, weil das Gebiet halt erst am Anfang war. Also erst, wie ich dann schon am Ende war mit meiner wissenschaftlichen Karriere, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das bald nicht mehr. Aber die letzten Anträge, die ich geschrieben habe für Forschung, die sind genau in die Richtung gegangen, wo ich halt wirklich gesagt habe, ich würde gerne schauen hier, zuerst schaue ich mal an, können die entstehen, dann schaue ich mal an, wo können die sein, wenn es das gibt, und dann schaue ich, ob ich noch irgendwie was über die Beobachtung sagen können. Bei mir ging es damals um Trojanerplaneten, wo ich genau das machen wollte, zuerst schauen, ob sie entstehen können, wo sind sie, und dann mit Teleskopen dann auch wirklich so vorhersagen und suchen und so weiter. Aber ja, da war ich meiner Zeit voraus offensichtlich, weil sie haben alle Beiträge, Anträge abgelehnt. Und
ja. Ja, aber das heißt, du hast nicht nur die Far Distant Future der Menschheit gesehen, sondern auch deine eigene.
Ja, die war nicht so Far Distant, die Future, zumindest in der Wissenschaft. Nachdem wir dann den Antrag abgelehnt haben, das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, dann könnt ihr mich mal, dann mache ich jetzt Wissenschaftskommunikation Vollzeit und lass die Forschung bleiben.
Ja, und? Hast du es bereut?
Ja, nein. Also ich mache das sehr gern, was ich jetzt mache, aber ich hätte auch, vermutlich hätte ich es auch nicht bereut, wenn ich in der Forschung geblieben wäre. Weiß ich nicht. Also wenn ich forschen hätte können und bezahlt worden wäre dafür und so, also dann, das war das Problem. Ich hätte ja in der Forschung bleiben können, ich hätte doch kein Geld bekommen.
Als Hobby.
Nein, ich bereue das. Es ist alles gut, so wie es ist, ja. Jetzt kann ich Leuten im Podcast über das erzählen, was ich sonst vermutlich ja schon Probleme gehabt hätte, den Leuten im Büro nebenan zu erzählen. Mhm. Und das war meine Geschichte über Alpha Centauri.
Sehr schön. Vielen Dank.
Gern geschehen. Und wir haben auch Fragen zu Alpha Centauri bekommen, beziehungsweise Fragen zu Exoplaneten. Und zwar eine Frage von Christian. Und das ist eine Frage, die durchaus öfter kommt, aber ich habe mir gerade nicht aufgeschrieben, wer sie noch gestellt hat.
Jetzt haben wir gedacht, die Verbindung ist abgerissen.
Nein, nein, weil du plötzlich still warst. Mein Gedanke ist abgerissen. Also Christian fragt beziehungsweise sagt zuerst, die Entdeckung von Exoplaneten fasziniert mich. Ja, da ist er nicht alleine. Aber er hat ein paar Probleme, die Methoden, mit denen man sie entdeckt, zu verstehen. Ja, es geht ja, sagt er zum Beispiel beim Transit, wenn der Planet von uns aus gesehen vor einem Stern vorüberzieht. Ja, das wissen wir, bei Alpha Centauri kann man keine Transits beobachten, weil von uns aus gesehen ziehen die Planeten von Alpha Centauri nicht vor dem Stern vorüber. Aber bei anderen Sternen ist das der Fall. Und wenn das passiert, dann wird der Stern ein kleines bisschen dunkler und das kann man messen. So, jetzt fragt er aber, und beziehungsweise stellt immer noch fest, wenn das so ist, dann können wir ja nur Exoplaneten beobachten, deren Planetenebene die gleiche Ausrichtung hat wie die Planetenebene unserer Erde zur Sonne. Sonst könnte man den Transit ja beobachten. Ja, das stimmt. Und jetzt fragt er sich,
Nein, das stimmt nicht. Wieso? Was hat das mit unserem Planetensystem zu tun?
Ja, da muss ich den Christian tatsächlich noch korrigieren. Das hätte ich jetzt fast überlesen, da hast du recht. Es kommt nicht darauf an, wie unsere ausgerichtet ist. Es kommt nur darauf an, wir müssen quasi in die Ebene des anderen Systems hineinblicken. Das ist
genau,
wichtig.
Genau, aber man kann ja auch quasi, um jetzt wieder dein Oben und Unten von vorher zu verwenden, man kann ja auch quasi nach oben hinaufschauen und dort einen Planeten sehen. Ja. Aber der muss halt genau, wir müssen halt genau auf die Ebene des anderen Planetensystems draufschauen. Oder nach unten genau das Gleiche, wieder auf die Ebene drauf. Aber mit unserer Ebene muss es nicht koinzidieren.
Da hast du recht. Da habe ich schon eine zweite Frage jetzt quasi vorweggenommen, die Christian noch gestellt hat. Denn er wollte wissen, vielleicht sind die Planetenebenen in unseren Galaxien ja alle ähnlich ausgerichtet durch irgendwelche Gravitationskräfte, die innerhalb der Galaxie fernwirken, vermutet er. Will er wissen. Und da muss man Christian enttäuschen. Nein, da ist überhaupt nichts ausgerichtet. Das ist einfach alles irgendwie.
Riesenchaos. Ja, es ist ja auch die Ebene des Sonnensystems, unseres Sonnensystems, da in einem recht hohen, steilen Winkel zum Rest der Galaxis geneigt irgendwie. Und das ist ja bei den anderen auch so einfach. Die sind halt irgendwie, weil die Kräfte, die quasi in den Wolken wirken, aus denen die Sterne entstehen, da viel mehr zum Tragen kommen. Also weil das, was direkt in der Wolke drinnen so los ist an Turbulenzen und so, natürlich da viel stärker mitwirkt als irgendwelche fernen anderen Sterne irgendwo auf der anderen Seite der Galaxis.
Ja, ja, genau, das ist das Problem. Also es ist alles, die, wie Planetensysteme entstehen, das ist ja auch ein chaotischer Prozess. Das hängt ganz davon ab, wie halt jetzt gerade die Wolke, aus der der Stern und damit dann auch die Planeten entstehen, wie die gerade zusammenfällt, wie die kollabiert in sich. Und das, wie gesagt, kann irgendwie passieren. Deswegen ist das halt also irgendwie. Diese Frage ist öfter gestellt worden, ob diese Planetensysteme ihre Ebenen irgendwie ausrichten, ob die alle gleich ausgerichtet sind oder so. Ich habe jetzt leider vergessen oder mir nicht aufgeschrieben, wer die zweite Person war, die das gefragt hat. Aber die zweite Person, die das auch gefragt hat, hat jetzt auch eine Antwort bekommen
dazu. Du weißt, wer du bist.
Ja. So, dann hat Thomas auch eine Frage. Also Thomas hat uns die Frage 2020 geschickt, ja. Und,
ui, okay.
Und auch er wollte Sachen wissen über Planeten in extrasolaren Planetensystemen. Ah ja, nein, hier, da habe ich es doch. Thomas war es. Ja,
hab's doch was. Es war eh Thomas.
Ja, genau.
Thomas ja. aus 2020.
Ja, der wollte wissen.
Gab es uns da überhaupt schon?
Naja, ja, gab es gerade so. Ja, also er wollte wissen, eben, wenn man Planeten durch Helligkeitsschwankungen bei den Sternen entdeckt, funktioniert das ja nur, wenn die Bahnscheiben so ausgerichtet sind, ja, dass man es das sieht. Wahrscheinlich trifft dies nur auf einen Bruchteil der Systeme zu, oder? Genau.
So natürlich. Ja.
So, dann hat aber Thomas auch noch eine Frage zu Proxima Centauri. Die passt natürlich sehr gut dazu, ja? Er schreibt, Proxima Centauri ist derzeit unser nächstgelegener Stern. Nehmen wir an, diesen Stern würde ein mit der Erde vergleichbarer Planet umkreisen, mit all den Radiowellen, die wir Menschen von uns geben. Wäre es realistisch, dass wir Menschen dies hier in unserem Sonnensystem bemerken würden? Würde uns das auffallen? Könnten wir solche Signale als nicht natürlich erkennen? Ja, also das ist dieses alte Bild, das man ja auch aus dem Kinofilm Contact oder dem Buch Contact kennt. Ja, die Erde, oder die Erde, nicht wir Menschen, senden halt Radiosignale ins Weltall. Und zwar mit unseren Fernseh- und Radioprogrammen und den ganzen Funk, den wir machen und alles, was wir halt so da an Kommunikation machen. Das bewegt sich alles von der Erde weg mit Lichtgeschwindigkeit und 4 Jahre später ist es bei Proxima Centauri und wenn die auf Proxima Centauri auch irgendwie Radiosender haben, dann ist es halt 4 Jahre später bei uns. Die Frage ist, könnte man das entdecken? Weil die Handlung von Contact, diesem Science-Fiction-Buch bzw. Film, da geht es ja darum, dass sie ja dann die Aliens eine Botschaft zurückschicken, irgendwie von den Eröffnung der Olympischen Spiele 1938 mit Adolf Hitler und so und dann wird alles ganz dramatisch, weil, ja, ich erzähle jetzt den Film nicht nach, aber da ist es halt wie gesagt klassische Handlung und das ist die Frage, könnte man das, könnten wir merken, wenn die auf Proxima Centauri Radio hören?
Mit einem normalen Radio. Naja, das Problem ist ja, dass das Ganze nicht fokussiert und genau exakt gerichtet da hinaus gestrahlt wird, sondern sich über eine, naja, Kugelfläche verteilt. Das heißt, wenn das irgendwie weiter hinausgeht, das Signal, dann wird es dann immer ja auf eine größere und größere und größere Fläche verteilt und dann in 4 Lichtjahren Entfernung ist es halt eine Kugelfläche mit einem Radius von 4 Lichtjahren, also eine sehr, sehr, sehr große Fläche. Und da heißt die ganze Intensität dieses Radiosignals ist dann über eine Kugel mit 4 Lichtjahren Radius verteilt. Und ich glaube, da bleibt für den kleinen Planeten nicht mehr so viel übrig.
Nein, da bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Also es bleibt schon was übrig. Die Signale verschwinden ja nicht, aber die sind dann halt so schwach, dass man da wirklich nichts mehr sieht. Man muss sich nochmal klar machen, wie schwierig es ist, von der Erde aus die Voyager-Raumsonden zu kontaktieren, ja, deren Signale aufzufangen. Und die sind bei Weitem nicht so weit weg wie Proxima Centauri. Die sind halt, haben wir ein paar Folgen mal festgestellt, 120 astronomische Einheiten weit weg. Und Proxima Centauri ist 4 Lichtjahre weit weg und selbst da tun wir uns schon schwer. Wir schaffen es nur deswegen, die Signale dieser Raumsonden zu empfangen, weil wir da die größten Radioantennen nehmen, die wir haben und exakt wissen, wo das Ding ist. Sonst hätte man keine Chance, da irgendwas von denen zu empfangen. Ja, und wenn wir nicht gezielt Signale hinaus ins All schicken, dann empfängt es auch kein anderer. Also dass irgendwie ja irgendwelche Aliens in, sei es jetzt 4 oder 400 Lichtjahre, was auch immer, dass die da unser Fernsehprogramm und unser Radioprogramm mitbekommen, das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das ist
natürlich eine lustige Vorstellung, aber
ja, leider. Vor allem, weil ja die Zeit, in der wir, ja, wenn man so wollen, als Planeten Radio laut waren, ja sich auch langsam dem Ende zuneigt. Wir geht ja alles noch irgendwie digital durch Kabeln und so weiter. Also, dass wir jetzt da unser Fernsehprogramm so über Antennen durch die Atmosphäre und so weiter rausschicken, das tun wir auch schon lange nicht mehr.
Eigentlich gemein, oder? Über die Kabel kriegen die Aliens dann gar nichts mehr mit, ja, von dem, was wir so machen.
Ja, da kann man nicht darum, sehe ich gut, wenn wir die Gerüchte.
Camp, oder?
Ja, wenn wir die Gerüchte über Aliens da verbreiten, ist eh gut, wenn sie es nicht mitkriegen.
Ja, das stimmt. Es ist dann nicht besser, wenn sie nicht so viel von uns mitkriegen.
Dann haben wir noch eine Frage von Maximilian, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob Maximilian entweder uns ein bisschen verarschen will mit der Frage oder einfach nur lustig sein wollte oder ob Maximilian vielleicht noch sehr jung ist und die Frage so meint, wie er sie gesagt hat. Also ich lese einfach mal so vor, wie sie da steht und dann werden wir sie nach bestem Wissen beantworten. Maximilian schreibt, danke für den coolen Podcast. Das ist mein Lieblingspodcast. Florian hat ja von diesen unsichtbaren Planeten erzählt. Ich glaube, da ging es um Planeten aus dunkler Materie oder sowas, habe ich mal früher in der Folge erzählt. Oder vielleicht ging es auch um Planet X oder sowas. Weil es gibt dafür Planeten, ja, die kann man halt nicht sehen, weil sie weit weg sind oder sowas. Planet X ist ja so ein unsichtbarer Planet. Also damit wird wahrscheinlich ein Planet gemeint sein, der potenziell irgendwo im äußeren Sonnensystem rumfliegt. Dieser Planet 9, wie er auch oft heißt, haben wir auch schon öfter gesprochen, den es geben könnte oder nicht geben könnte. Er ist so weit weg, dass wir ihn nicht sehen. Vielleicht entdeckt man ihn irgendwann mal, wissen wir auch nicht. Aber Maximilian fragt jetzt, wie schafft die NASA, dass die Erde nicht aus Versehen mit dem Planet X zusammenstößt?
Ja, okay, na, wenn man ihn nicht sieht. Ne? Ja, lustige Frage. Und noch dazu die NASA, weil die NASA ist ja für die Bahn der Erde durch den Weltraum verantwortlich. Das sind die Checker.
Da sitzt einer am Lenkrad. Und
Nein. Also, er darf aber auch nicht mehr 6 Stunden durchgehend am Steuer sitzen. Dann also, muss er ausgewechselt werden, ja, oder sie.
Also ich tue jetzt einfach mal so, als ist die Frage wirklich ernst gemeint, weil ich kann mich zumindest erinnern, dass damals so vor über 10 Jahren, als diese ganze 2012 Weltuntergangspanik um sich ging, durchaus Menschen ernsthaft Angst hatten, dass die Erde mit einem Planet X zusammenstößt. Und das waren Menschen, die eben entweder noch sehr jung waren oder aus anderen Gründen nicht so viel über Astronomie wussten wie andere Menschen, was ja auch nicht verwerflich ist.
Du bist lustig. Die jungen Menschen wissen meistens sehr viel über Astronomie, ja, übrigens, gell, im Vergleich zu den älteren Menschen. Aber ja, egal.
Und erstens mal, also die NASA ist nicht alleinig für alles im Weltall verantwortlich. Die NASA ist die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten. Die haben jetzt den Job, Raketen ins Weltall zu bringen und machen natürlich auch Forschung und alles, aber die Vorstellung, dass alle, die mit Astronomie zu tun haben, bei der NASA arbeiten, die ist definitiv falsch, obwohl ich das auch sehr oft gehört habe, auch im Kontext dieser ganzen Weltverschwörungssachen. Da sind immer nur die NASA dies, die NASA das und die NASA vertuscht dieses und die NASA macht jenes. Also ja, es gibt die NASA, aber die allermeisten Menschen, die auf dieser Welt Astronomie betreiben, haben mit der NASA überhaupt nichts zu tun.
Also ich würde eher so sagen, dass auch die meisten Leute, die bei der NASA beschäftigt sind, nicht Astronomen sind. Ne?
Ja.
Sondern es gibt bei der NASA auch Wissenschaftler, auch Astronomen und Astronominnen, die dort beschäftigt sind, aber das ist eher die kleine Minderheit.
Genau. Aber die NASA hat jetzt damit nichts zu tun, sondern eben wenn es den Job gäbe, die Erde vor der Kollision zu bewahren, dann ist es der Job aller Astronomen und Astronomen. Und dass die Erde nicht aus Versehen zusammenstößt, ja, man kann nicht dafür sorgen, dass sie das nicht tut. Man kann höchstens schauen, ob etwas mit der Erde zusammenstößt. Ja, also man kann die Objekte im Sonnensystem beobachten, die Asteroiden zum Beispiel, und dann schauen, okay, ist da einer dabei, der mit der Erde kollidieren könnte oder nicht? Und wenn einer kollidieren könnte in Zukunft, dann kann man sich überlegen, was man dagegen tut. Wenn wir einen Planeten finden sollten, der mit der Erde kollidiert, naja, dann wird es schwierig, weil eine planetare Kollision kann man jetzt nicht wirklich aufhalten. Aber, und das ist die wirklich gute Nachricht, da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die Planeten, die wir sehen, die kollidieren definitiv nicht mit uns. Und die Planeten, die wir nicht sehen, naja, die tun auch nichts. Weil
die wollen nur spielen.
Weil wenn wir sie nicht sehen, dann müssen sie sehr, 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 sehr weit weg sein. Sonst würden wir sie sehen, ja. Und diese unsichtbaren Planeten, das waren diese Planeten aus dunkler Materie, von denen ich gesprochen habe, ja, also die.
Die könnten sowieso durch die Erde durchfliegen, ohne dass was passieren würde, ne?
Ich weiß nicht, ob was passieren würde, aber die haben auch eine Masse, ja. Und Masse heißt, sie haben Auswirkungen. Das heißt, wir würden dann schon lange, bevor wir irgendwas sehen, würden wir merken, da ist irgendwas, ja, weil wir sehen würden, wie zum Beispiel Proxima Centauri sich auf einmal anders bewegt als vorher, wenn der aus der Richtung gerade kommt, oder wie die Asteroide im Kuipergürtel sich anders bewegen. Also wir wüssten das lange vorher, ja. Also die NASA muss sich nicht kümmern drum, dass die Erde nicht zusammenstößt, aber die Astronomen und Astronomen dieser Welt, die schauen auf das Weltall und sollte da was kommen, dann wissen wir Bescheid.
Ja, und außerdem ist es doch der Job von Bruce Willis, oder? Dass da nichts passiert.
Ob der das noch macht, ich meine, dem Mann geht es halt auch nicht mehr so gut.
Ja, stimmt, den schickt man jetzt nicht mehr in den Weltraum.
So, und eine ganz kurze letzte Frage haben wir noch, bevor wir dann zur Science Fiction kommen. Das ist eine schöne Frage, die habe ich noch ausgesucht, weil es ja mit Alpha Centauri auch um das Sternbild des Zentauren geht. Christoph fragt, er hat gerade am Balkon die Sterne angeschaut und er macht das sehr gerne und hat sich gefreut, den Orion zu sehen. Und jetzt möchte er gerne von uns wissen, was sind unsere Lieblingssternbilder?
Oh, okay, wow, das ist aber gar keine leichte Frage. Hast du ein Lieblingssternbild?
Ja, du sollst die beantworten, nicht mich fragen.
du ziehst dich da ganz einfach aus der Affäre. Ich finde Orion auch sehr nett. Ich finde ihn auch sehr schön, weil der einfach sehr, sind irgendwie viele helle Sterne und man erkennt den leicht und der ist dann irgendwie da und man kann sich vorstellen, da haben schon irgendwie Leute, wahrscheinlich vor Jahrtausenden, haben sich da schon irgendwie einen Menschen da drin vorgestellt und auch für ganz verschiedene Kulturkreise und verschiedene Geschichten, die aber immer irgendwie was so mit einer Person zu tun haben, mit einer Menschengestalt, weil er halt einfach wirklich so aussieht. Und das finde ich auch nett, dass man sich dann einfach da so als Menschheit so ein bisschen verknüpft, verbunden vorkommen kann durch diesen Himmel, der uns quasi eint. Aber es gibt ganz viele, ich mag auch die Andromeda gern, weil da die Andromeda-Galaxie drinnen ist. Ja, und ich mag den Schwan sehr gern, weil da die Milchstraße durchläuft. Und wenn man den Schwan sieht, dann kann man gleich schauen, ob man ein Stückchen von der Milchstraße irgendwie auch erspähen kann. Also einfach zur Orientierung. Perseus mag ich auch sehr gern, weil das sind diese schönen Sternhaufen drinnen im Perseus. Und die schauen cool aus. Was mit dir?
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du schon fertig bist oder ob du die restlichen auch noch aufzählen willst.
Alle 88.
Nein, ich mag den Drachen sehr gerne.
Ja, aber den sieht man ja fast gar nicht.
Na, oh ja, den kann man schon sehen. Also wenn's den, da ist sonst nicht so viel los in der Gegend um den Himmelsnordpol und da kann man wirklich schon diese Kette sehen, die sich da einmal so rumdreht. Also du siehst den kompletten Drachen nicht, aber ich finde es immer schön, diesen...
Der schlängelt sich ja also so durch.
Und ja, der ist zirkumpolar, den kannst du immer sehen.
Ja, einen großen Wagen muss man natürlich auch erwähnen, den finde ich auch cool, weil den sieht man auch immer. Und da kann man sich vorstellen, dass da irgendwo dann das Stecknadelkopfgroße, scheinbar leere Bild des Himmels, das voller Galaxien ist, da drin ist, das Hubble Deep Field.
Das wirklich Schöne am großen Wagen ist, dass man immer besser spielen kann und sagen, das ist gar kein Sternbild, das ist nur ein Teil des Sternbilds, großer Meer,
deine Aufgabe,
große Wagen, ja, ist ein Asterismus. Nein, also ja, der große Wagen ist natürlich auch schön, ja, aber wenn ich mir wirklich für eins entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich entweder auch den Orion nehmen, weil der ist wirklich super, oder halt den Drachen.
Und im Orion sind auch ganz viele interessante Objekte drinnen.
Das stimmt.
Das ist, da kann man viel damit anfangen. Gute Frage, ja.
Kann man gleich an die Hörerschaft weitergeben. Schreibt uns eure Sternbilder, Lieblingssternbilder. Vielleicht kriegen wir irgendwie 88 Argumente für alle 88 zusammen.
Da hast du schon ein neues Buchthema, oder?
Ja, dann haben aber die Sternbilder haben wirklich viele Menschen geschrieben.
Ja. Nice,
ja. Ja, wir kommen jetzt weg von den Sternbildern, aber wir bleiben auch noch ein bisschen mit den Sternbildern. Du hast vorhin die Andromeda erwähnt und die spielt auch eine große Rolle, wenn es jetzt gleich um die Science-Fiction geht, denn wir haben spannende Science-Fiction mit Evi diesmal und zwar Science-Fiction, der die Andromeda zumindest im Titel vorkommt. Und jetzt schauen wir, ob die Evi schon hier ist. Hallo Evi.
Hallo, bin schon da.
Oh, da ist sie doch hallo. Schon.
Ja.
Hast du uns schon zugehört? Hast du uns schon belauscht?
Schon Mäuschen gespielt und habe zugehört, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, Andromeda, sehr gute Antwort.
Hast du ein Lieblingssternbild?
Noch ein anderes?
Nein, ich meine, ich sage nur Schulter des Orion, mehr sage ich nichts. Und dann verweise ich auf die vorletzte Folge von Cosmic Latte, wo ich über Betelgeuse spreche.
Ah ja.
Was mein Lieblingsstern ist.
Stimmt, ja, okay, dann können wir uns einigen, dass Orion ist unser aller Lieblingssternbild, die Schnittmenge.
Ja, genau. Andromeda klingt halt cool, finde ich.
Ja, aber es also, schaut also nichts gleich Andromeda. Ja,
hat aber einen guten Sound und passt zu meinem heutigen Film, wie du schon gespoilert hast.
Ja, ich habe nur gespoilert, dass Andromeda dann vorkommt. Aber erzähl uns, was ist der Film?
Ja, der Film heißt Andromeda und hat noch den tollen zusätzlichen deutschen Titel Tödlicher Staub aus dem All.
Auf Englisch ist er viel besser, der Titel übrigens.
Deadly Dust from Space.
Nein. Der Andromeda Strain und Strain kann Strain. Entweder der Stress durch Andromeda oder halt Strain im Sinne von so Bakterienkultur,
genau, der Stamm
oder sowas.
Halt,
ja. Genau, ja, Bakterienstamm, ja. Und das passt dir beides. Also es ist sehr, sehr stressig, dieser Film. Also das, was im Film passiert, der Film selbst ist nicht stressig, aber die Menschen im Film haben einen mega Stress und Stamm, Bakterien, spielt auch eine Rolle, aber erzähl.
Genau, also der Film ist ja von 1971 und bevor jetzt wieder jemand sagt, boah, jetzt kommt der Schule mit so einem alten Film, daher muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, in unserer tollen Universums-Telegram-Gruppe, kann ich gleich ein bisschen Werbung von unserer Telegram-Gruppe machen, da ist eine, ja, eine Science-Fiction-Filmliste aufgetaucht, ja, mit Filmen, glaube ich, aus den 60er, 70er Jahren. Und da waren eben sehr viele klassische Science-Fiction-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und Andromeda ist so ein Film, der eigentlich schon sehr lange auch auf meiner Liste steht und den ich aber noch nie gesehen habe, weil er eben ein Klassiker auch ist. Ja, jetzt arbeite ich mich gerade an dieser Liste ein bisschen ab und deswegen kommt jetzt Andromeda dran. Auch noch aus einem anderen Grund habe ich den Film gewählt, das sage ich dann aber erst später. Aber ja, genau, also der Film ist eben schon von 1971. Regie war Robert Wise, wer jetzt sagt, naja, kenne ich nicht, wer ist das? Da kann ich sagen, nein, kennt ihr doch. Der hat nämlich eigentlich ziemlich viele auch Genrefilme, also Science-Fiction-Genre, wirklich prägende Filme gemacht, unter anderem Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951 oder eben Star Trek, der Film. Er hat aber auch gemacht, Bis das Blut gefriert, das war einer meiner Lieblings-Horror-Filme, so, als ich Teenager war, von 1979. Und dann hat er aber auch so tolle Filme gemacht wie
The Sound of Music.
Ja, genau, wie West Side Story und Sound of Music, bitte. Ja, also ein sehr vielseitiger Mensch, möchte man sagen. Bei den Darstellern war jetzt eigentlich keiner so wirklich dabei, den ich kannte, außer Richard O'Brien, der auch Rocky Horror Show gemacht und geschrieben hat. Okay. Na sicher, kennst du die Rocky Horror Show?
Ja, schon, aber Richard O'Brien sagt mir jetzt gerade nichts.
Okay, der hat den Riff Raff gespielt, glaube ich.
Ah ja, okay.
Genau, ja. Ja, und das Ganze, der Film basiert natürlich jetzt wieder auf einem Roman von, Trommelwirbel, Michael Crichton. Also der verfolgt uns jetzt irgendwie in den Science-Frames schon ein bisschen, kommt mir
ja,
vor.
Ja, er hat auch viel Scheiß geschrieben.
Ja, war eines seiner ersten Werke, also aus seiner Frühphase.
Ja, da hat er sich noch Mühe gegeben wahrscheinlich.
Was ich gelesen habe, soll das Buch auch sehr gut recherchiert sein. Also er dürfte sich da schon ins Zeug gelegt haben. Also ich habe es auch nicht gelesen, also kann ich jetzt nicht sagen. Interessant zum Film ist noch, dass die Spezialeffekte von Douglas Trumbull stammen. Und der hat nämlich auch noch bei 2001 Odyssee im Weltraum und Unheimliche Begegnung der dritten Art und Blade Runner mitgewirkt, also hat er auch mitgearbeitet. Allein die Darstellung des Organismus, kann man ja sagen, war auch sehr kostspielig, hat 250.000 US-Dollar gekostet.
Also die paar komischen Lichter, ich meine, ich habe den Film ja gesehen, das komische Geblinke hat eine 500.000 Dollar gekostet.
Ja, diese ganze kristalline Darstellung und auch dieses Wachstum, wo es dann so, also das soll technisch soll das sehr herausfordernd gewesen sein für damals.
Da Kaleidoskop filmen müssen, fertig.
Na, dich sollte man fragen, ha?
Ja.
Okay, also bitte, ja, für also wenn jemand demnächst einen Science-Fiction-Film drehen will, für Special Effects, bitte Florian Freistetter. Ja. Einfach mal anfragen.
Ja, gut, aber erzähl mal vom Film, von der Handlung, damit wir wissen, genau, was da genau geht.
Genau, worum geht's eigentlich? Ja? Also es ist so, dass eine militärische Raumsonde aus dem All, die stürzt irgendwo bei New Mexico ab und kurz darauf sterben dann alle Bewohner eines kleinen Dorfes, Piemont heißt das, auf mysteriöse Art und Weise. Also das ist irgendein Phänomen und alle fallen einfach tot um, bis jetzt auf einen Alkoholiker und ein Baby, das irgendwie dauernd schreit. Und die zwei werden dann auch quasi geborgen und auch die Sonde. Und das wird dann alles in so ein geheimes Untersuchungslabor geschafft, ja, das getarnt ist als natürlich landwirtschaftliches Forschungslabor. Da musste ich an Muppets aus dem All denken, wo ja auch da diese UFO-Forschungsdings clever getarnt ist als Zementfabrik. Deswegen finde ich solche getarnten Sachen immer recht lustig. Auf jeden Fall gibt es da eben so ein geheimes Untersuchungslabor. Und da werden jetzt eben auch vier Wissenschaftler hingekarrt zu diesem Labor, das übrigens Steppenbrand heißt, was ich ja auch immer recht coole Titel finde. Auf jeden Fall gibt es dann halt natürlich die höchsten Sicherheitsvorkehrungen, also die brauchen da irgendwie 16 Stunden, bis sie dann in dieses letzte Stockwerk, das fünfte Stockwerk kommen und die untersuchen dann dort eben also zuerst die Sonde, beziehungsweise dann eben, was sich dort befinden könnte, was da eben die Ursache ist, warum diese Menschen gestorben sind und sie entdecken dann auch tatsächlich so einen einzelligen Organismus, der so eine kristalline Struktur hat und offensichtlich eben, wenn man den einatmet, irgendwie infektiös wirkt und auf das Blut irgendeinen Einfluss hat und sie kommen dann auch drauf, dass das irgendwelche jegliche Form von Energie verwerten kann und sie nennen dann eben diesen Organismus Andromeda. Jetzt geht es natürlich darum, diese Seuche irgendwie aufzuhalten. Also offensichtlich ist das Ding ja in der Luft. Man muss das jetzt irgendwie aufhalten und deswegen, wie es so üblich ist in diesen Filmen, wie macht man das? Mit einer Atombombe, die da irgendwie abgeworfen werden soll.
Aber froh sein, dass wir dann bei Corona schon ein bisschen weiter waren.
Ja, stimmt, genau, dass das nicht mehr so ganz die Lösungsansätze waren. Ja, ja genau, und jetzt gilt es natürlich eben, diesen Atomabwurf zu verhindern. Und dann stellt sich natürlich auch heraus, dass das Ganze, also dieser Organismus eben aus dem Weltall ja ist und dass aber offensichtlich da irgendwie absichtlich oder ja, willentlich dann nach solchen außerirdischen Formen gesucht ist, um biologische Kriegsführung betreiben zu können. Also das ist dann noch so ein bisschen so ein Side-Dings, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Also im Grunde geht es halt darum, ja. Ja, der Film gilt eigentlich als recht realistisch und auch wissenschaftlich. Ich meine, ich finde, das ist das Labor mit diesen 5 Etagen und dann hat es auch noch so eine Sicherheitsvorkehrung, das ist vielleicht nicht ganz so gesund. Und auch dieser, es ist ja dann so im Keller, im Basement ist das so ein Nuklearsprengsatz zur Sicherheit, der automatisch losgeht. Ich finde, das ist ein bisschen eine Overkill, ja, aber okay.
Ja, hast du den Film gesehen, Ruth, eigentlich?
Nein.
Der war von 1971, da hat es genug Zeit gegeben, sich den anzusehen auch.
Na gut. Da, nicht einmal ich war da schon auf der Welt.
Ich habe ihn auch gesehen und tatsächlich war es ein Film, wo ich mich gar nicht mal so sehr gelangweilt habe. Also ich bin nicht gelangweilt, ist das falsche Wort. Aber das war auch wieder ein langer Film, der hat wieder über 2 Stunden gedauert, glaube ich, oder?
Ja, aber ist jetzt nicht so lang. Also
man hätte ihn straffen können, kann man fast nicht mehr machen, aber er war durchaus gut gemacht und auch modern gemacht. Er hat, glaube ich, einen Oscar für einen Schnitt bekommen.
Mhm, ja, zumindest nominiert war er, ja.
Der war gut gemacht. Also ich habe mich wirklich, er war spannend, er war halt sehr, sehr intensiv so von dem, weil er fast alles nur in diesem komischen Geheimlabor da spielt und ja, halt alle ständig gestresst sind unter Zeitdruck und hier und die Lösung finden und so. Also ich fand den schon, der war schon gut gemacht.
Ja, das fand ich auch interessant, dass es quasi so die Sicht der Wissenschaftler ist. Also du hast jetzt eben nicht so über diesen klassischen Pandemie-Seuchen-Filme, dass du da halt irgendwie mal hast, okay, da rafft jetzt die Stadt dahin und dann hast du irgendwelche Heroes, die da kämpfen und flüchten und keine Ahnung was alles, sondern dass es da halt wirklich so um diese Untersuchung eigentlich auch geht und eben, wie nähert sich da die Wissenschaft heran, wie nähern sich die da an die Sonde und wie auch die unterschiedlichen Gebiete, woher die Wissenschaftler kommen, also es dann eben auch diesen Arzt, der sich dann eben um die Patienten da kümmert, also eben um das Baby und diesen einen Mann. Und das fand ich eigentlich auch recht interessant, so diese eben, ja, mal aus der anderen Sichtweise das eigentlich zu sehen.
Ja, also es war wissenschaftlich, ich meine, es war schon wie immer, findest du auch einen wissenschaftlichen Blödsinn, aber es war jetzt weniger wissenschaftlich, also es war wissenschaftlich seriöser als vieles andere, was man so sieht in dem Genre.
Weniger blöd als erwartet.
Wer war drin, das JPL oder wer hat damit beraten?
Ja, genau.
Schon wieder die NASA.
Natürlich.
Für alles zuständig.
Ja, bin mir auch nicht sicher, ob die nicht eh auch ein bisschen dahinter stecken, weil irgendwie so, ich glaube, die Ernährung, die dort bekommen, so, es ist sehr viel auch so auf Astronauten irgendwie abgezielt und das bekommen, also da referenzieren sie oft so, ja, das bekommen die Astronauten auch und dieses Programm müssen die auch durchmachen und so, also, ja, ich weiß nicht, ob die nicht ein bisschen dann auch die Finger im Spiel haben. Aber auf jeden Fall finde ich jetzt auch von der Science her, also dieses Thema halt auch Mikroben aus dem All, der hat damals halt auch ein bisschen den Nerv getroffen, also war da die erste Mondlandung ja auch noch nicht so lange her und da ist natürlich auch so erstes Mal vielleicht auch dieses Thema einfach auch aufgekommen, ja, wie das ist.
Nee, die haben ja die Astronauten, die Apollo-Heinis mussten dann noch irgendwie wochenlang da in dem komischen Wohnwagen rumhocken.
4 Wochen oder so noch in Quarantäne danach, ja, die zurückgekommen sind, ja. Und ja, das ist ein interessantes Thema auch, also man hat ja da auch Untersuchungen gemacht, eben wie das ist, wie die überleben können im Weltall, so Mikroben und man wusste ja, dass eben gerade in so Hohlräumen von Himmelskörpern, dass die das sehr wohl überleben können. Und es gibt aber auch eben Forschung dazu, wo sie auch wirklich so Mikroben eben an der Außenwand von der ISS angebracht haben und dann ihren Zustand untersucht haben, also wie die nach 1, 2 und 3 Jahren eben beieinander noch waren. Und ja, da hat man eben entdeckt, dass zwar diese äußersten Schichten, ja, dass die halt natürlich abgestorben sind, aber es gibt ja so inneren Schichten, also es kommt ein bisschen auf die Dicke auch darauf an, dass die sehr wohl auf waren und das DNA-Material, dass sie das effektiv reparieren können, auch wieder, also jetzt von dieser ganzen kosmischen Strahlung zerstörte DNA-Material.
Ich muss aufpassen, dass sie nicht mutieren und dann kriegt
man auch. Ja, genau, ja. Ja, das passiert ja im Film ja auch, dass sie dann mutieren.
Da willst du hin, Ruth.
Aber wieso heißt das Andromeda? Wieso nennen sie das Ding Andromeda?
Ja, vielleicht, weil es aus dem All ist.
Ach so, einfach so, klingt cool, ist im All, Andromeda, ja, eben. Geht schon.
Wahrscheinlich hat da auch die NASA beraten und die haben ja keine Ahnung von Astronomie, die können ja nur Raketen und haben dann nicht gewusst. Nein, das ist der Titel stammt von Michael Crichton. Vielleicht ist im Buch irgendwas drin, weiß ich jetzt nicht, was da das den Titel rechtfertigt, aber ich habe das Buch nicht gelesen.
Ja.
Film kommt nichts vor, oder?
Nein, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Also sie haben nur gesagt, sie haben den jetzt irgendwie isoliert und gefunden und nennen ihn Andromeda.
Ja, warum nicht?
Ja, das klingt ja cool. Also ich finde, das ist ja durchaus okay.
Ist ein guter Name, ja.
Vielleicht hat ja jemand das Buch gelesen aus der Hörerschaft und kann es Bescheid sagen, ob das einen Grund gibt oder ob es einfach nur ein cooler Name war.
vielleicht, genau, ja. Ja, auf jeden Fall hat man eben herausgefunden auch, dass, das wollte ich nämlich noch sagen, also dass sowohl strahlenresistente Bakterien, also von der Erde zum Mars oder vom Mars zur Erde, dass die überleben können. Und das finde ich halt schon interessant. Und es ergibt ja auch, also zum Beispiel von der University in Montreal durchaus auch Paper und ja vielleicht auch Appelle, eben so was die Gefahren einer Kontamination betrifft. Ja, also sowohl was jetzt eben, also von der Erde zum Beispiel auf den Mars, ja, oder jetzt eben auch, wenn wir, ich meine, ich sage ja nur Stichwort Osiris Rex, wir haben jetzt gerade das Marmeladeglas aufbekommen wieder, ja. Also wer weiß, ja, also ich musste beim Film ja auch daran denken, ja, also wenn sie dann die Sonde da irgendwie abholen und so, ja, da haben wir, glaube ich, beide, also Florian und ich, gesagt, so, oh, schaut aus wie Osiris Rex.
Ich habe schon mal gefragt, bis den Leuten geht, die das Ding aufgemacht
haben, ja, Osiris Rex. Hat man von denen ja, was gehört?
Husten die oder so, weiß man das?
Genau, also es gibt da halt natürlich diese Gefahren, also, vom, also man hat halt ja so eine Art Biosicherheitsrisiko, ja, und Raumfahrt ist gerade super spannend auch und da passiert ja auch total viel, private Unternehmen und so. Gibt auch durchaus Menschen, die sich da Gedanken drüber machen, die auch ja, davor warnen und eben schauen, dass man da halt wirklich Sicherheitsmaßnahmen auch ja trifft.
Planetary Protection Officers.
Genau, ja richtig.
Das wäre ein cooler Titel.
Ich wollte gerade sagen, das wäre mal ein Jobtitel. Hm?
Ja, aber da müsste man Mikrobiologie oder Raumfahrt sich auskennen, das tun wir ja alle drei nicht.
Also die Typen, die da in Montreal dieses Paper geschrieben, das sind Invasionsökologen. Ich finde, das ist auch cool, oder?
Die stürmen da rein, schreien, wenn sie mal im Wald erforschen oder was? Nein, du weißt, was damit gemeint ist, ja. Ja, es gibt so viel, was man coole Forschungsgebiete. Man kann nicht alles machen.
Ja, aber das sind halt die spannenden Sachen, ja. Und der zweite Grund, warum ich ja noch Andromeda genommen habe, war, weil ich vor kurzem in Cosmic Latte über Fred Hoyle gesprochen habe. Und der ist mir natürlich als erstes jetzt auch bei Andromeda, bei dem Film eingefallen, weil der hat ja die Theorie aufgestellt, mit dass das Leben aus dem All irgendwie zu uns auf die Erde gekommen ist. Also die Theorie der Panspermie im Universum. Ich glaube, da habt ihr eh auch vor kurzem drüber gesprochen, oder?
Genau.
War das der mit den Nasenlöchern?
Ja. Yeah.
Ja, genau. Ah. Ja, der hat sogar eine Statue, ich glaube, bei Cambridge oder sowas stehen.
Schon, aber das mit den Nasenlöchern ist etwas, was die wenigsten Leute wissen.
Ach so, ja, na gut, zu Recht, weil es ein Quatsch ist, aber ja, der hat...
Eben.
Also wer es nicht weiß, hier aus der Hörerschaft, der hat genau. Die Theorie aufgestellt, dass die Nasenlöcher des Menschen deswegen nach unten zeigen, damit uns nicht die ganzen Bakterien aus dem Weltall oben reinfallen.
Ich finde das schon irgendwie, das muss man sich auch mal ausdenken.
Ja.
Das ist jetzt keine geringe kreative gedankliche Leistung irgendwie. Es ist Schwachsinn, aber
ja. Ja, ich glaube, er hat nicht gewusst, wo er dann mit seinen Gedanken quasi vielleicht aufhören sollte, weil also prinzipiell die Idee, dass er eben vielleicht Leben aus dem All kommt und ist ja bei mir und so, ja, aber er hat dann halt nicht aufgehört, sondern er hat ja dann gesagt, dass vielleicht Pest und Rinder waren und AIDS ja auch irgendwie aus dem Weltall kommen und dass das alles eben über Meteoriteneinschläge und so auf die Erde gelangt und deswegen, ich glaube, er hat nicht gewusst, wann er dann aufhören sollte.
Ja, aber das ist ja ein bekanntes Thema unter berühmten Astronomen, dass sie nicht wissen, wo dann Schluss ist, à la Avi Loeb zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Ja,
wer
stimmt,
auch immer, ne? Da gibt es einige Kandidaten, die dann einfach irgendwie berühmt sind, irgendwas Cooles machen und dann ein bisschen durchdrehen.
Ja, hast du schon überlegt, was du machst, wenn du berühmt bist, Ruth? Was da, wo du da durchdrehst?
Das wird, glaube ich, nicht passieren. Weder das mit dem Berühmtwerden noch.
Ach. Aber erinnerst du dich dran, dass ich ganz zu Beginn dieser Folge gesagt habe, wir werden noch auf den Faschingskrapfen zu sprechen kommen?
Ja.
Und jetzt ist der Zeitpunkt.
Okay. Wie heißt der Krapfen bei den Aliens?
Weiß ich nicht, aber der hat was mit Fred Hoyle und mit Killerbakterien aus dem Weltall zu tun.
Uiuiui. Okay. Wird denn doch keine Krapfen für mich heute?
Nein, habe ich dir auch noch nicht erzählt. Evi, das ist mir wirklich irgendwie gerade eingefallen, als wir am Anfang der Folge festgestellt haben, dass diese Folge am Faschingsdienstag veröffentlicht wird.
Ah.
Da ist mir eingefallen, dass ich mal an einem anderen Faschingsdienstag vor fast 10 Jahren einen Artikel geschrieben habe über die Verbindungen zwischen Faschingskrapfen und Killerbakterien aus dem Weltall. Weil in so einem Krapfen, ja, wir haben schon festgestellt, dass das in alle möglichen Gegenden ganz anders heißt, aber es ist ein Siedegebäck, das mit Konfitüre gefüllt wird. Und bei uns hier in Österreich ist das eigentlich immer Marillenmarmelade. Und wenn es keine Marillenmarmelade ist, dann geht nicht.
Ja, geht nicht. Geht wirklich nicht.
Also in Thüringen, wo ich da lange gelebt habe, da haben sie da meistens eher so Zwetschgenmus, Pflaumenmus reingegeben. Ja, es gibt auch Schokokrapfen und so weiter. Der Artikel, also der Anlass für den Artikel war, dass ich selbst probiert habe, Krapfen zu backen und hat auch gut funktioniert. Aber ich habe dann eben keine vernünftige Marillenmarmelade bekommen und habe da gedacht, okay, ich nehme Erdbeermarmelade und habe festgestellt, das lässt sich viel leichter füllen, weil die Erdbeermarmelade tendenziell viel flüssiger ist als die Marillenmarmelade. Da habe ich gedacht, okay, warum ist das so? Ja, und habe festgestellt, wir kommen noch zu den Bakterien, keine Sorge.
Aber
okay. Und zu Fred Hoyle. Die Recherche hat mich dazu geführt, dass Erdbeeren weniger Pektin enthalten als Marillen. Ja, also Zitrusfrüchte haben eher mehr Pektin, und Pektin, das ist so eine spezielle Art von Kohlenhydrat, und die können gelieren. Ja, also dann kriegst du beim Einkochen, wird das Ganze dicker. Und das geht eben ja bei Zitrusfrüchten und bei Marillen, bei Aprikosen ganz gut, bei Erdbeeren weniger gut, weswegen man halt dann da noch irgendwie meistens schon Gelierzucker oder sowas dazugeben muss. So, und da habe ich gedacht, okay, möchte ich schauen, was ist Pektin, und habe ein Pektin angeschaut und festgestellt, das nennt sich auf chemisch Polysaccharid, also Pektin gehört zu den Polysacchariden, zu den Mehrfachzuckern oder Vielfachzuckern, glaube ich. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und habe festgestellt, dass Fred Hoyle
jetzt kommt's
gemeinsam mit seinem Kollegen Vikramasinghe, der heute, glaube ich, der lebt, glaube ich, immer noch oder hat zumindest noch vor ein paar Jahren gelebt, und er rennt immer noch rum und behauptet, dass Bakterien aus dem Weltall kommen und so, der lebt da noch. Ja, er lebt immer noch. Er erzählt immer noch den gleichen Quatsch, den er damals mit Hoyle gemacht hat. Das war damals eben so ein Mitarbeiter von Hoyle. Die beiden haben 1977 einen Artikel veröffentlicht, der nennt sich Polysaccharides and the Infrared Spectrum of OH265+06. Also es geht eben im Artikel um die Interpretation eines Spektrums der Infrarotstrahlung, die aus, ich weiß gar nicht, was dieses komische OH irgendwas Ding sie ist, irgendeine Molekülwolke, glaube ich. Und die haben das Ganze interpretiert und haben festgestellt, das kann eigentlich nur sein, wenn dieser ganze Staub da aus Polysacchariden besteht. Wir führen das noch weiter aus und sagen, dass das interstellare Material, die interstellaren Wolken eben alle aus ja so organischem Material, aus Zuckern, aus den diversen Bakterien und so weiter, gefriergetrocknete Bakterien, also Zucker wäre das eine gewesen, aber sie haben ja gesagt, das sind so die Komponenten von Mikroorganismen und so weiter, die man da sieht, also das sind quasi so gefriergetrocknete Mikroorganismen, diese ganzen interstellaren Wolken, und wenn die halt dann in die Nähe von Sternen kommen, dann können die wieder auftauen und so weiter. Also ja, so bin ich über den Faschingskrapfen zu der Arbeit von Fred Hoyle gekommen, wo er sagt, dass die Mikroorganismen aus dem Weltall fallen und uns regelmäßig krank machen und dass wir unsere Nasenlöcher unten haben und nicht
oben. Ja. Weil warum lebt der Typ noch? Weil er seine Nase unten hat und nicht oben, ja. Fred wäre stolz auf dich.
Der Hoyle ist trotzdem schon tot. Ich habe damals das erste und letzte Mal meines Lebens Krapfen gebacken. Sie haben sehr gut geschmeckt. Sie waren nicht so fluffig, wie Krapfen normalerweise sein sollten. Was wahrscheinlich daran lag, dass ich sie nicht ausreichend gut frittiert habe. Aber geschmeckt haben sie trotzdem.
Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Krapfen. Ich habe voll Lust da drauf.
Jetzt habe ich auch langsam Hunger bekommen. Aber ja, vielleicht können wir neben den Lieblingssternbildern auch die Krapfenrezepte oder Berliner Rezepte oder Kreppelrezepte oder Pfannkuchenrezepte oder was wir noch für Begriffe gehabt haben, Rezepte von unserer Hörerschaft auch noch gleich einsammeln. Dann machen wir großes Krapfenbacken.
Oh ja.
Ja, cool. Wir haben den Film durch, oder gibt es noch was man erwähnen muss?
Ja, hast du eigentlich ein Buch von Fred Hoyle mal gelesen auch?
Nein. Weil
ich finde, der hat toll klingende Bücher auch verfasst, so Diseases from Space und Evolution from Space, a Theory of Cosmic Creationism.
Also er hat ja auch Science Fiction geschrieben, Fred Hoyle, und der hat sogar ein Buch geschrieben, ach, da kommt auch Andromeda drin vor, A for Andromeda oder sowas. Da geht es, glaube ich, irgendeinen Supercomputer aus der Andromeda-Galaxie oder irgendwie irgendwelche komischen Signale werden geschickt. Ich weiß es nicht. Gelesen habe ich es auch nicht, aber.
Hat er nicht auch ein Science-Fiction-Buch geschrieben von irgendeiner riesigen Wolke, die lebt?
Ja, genau. Hat er auch geschrieben. Das ist auch von.
Genau. Und das muss ich jetzt nämlich denken mit diesen Zuckermolekülen.
Habe ich auch nicht gelesen.
Vielleicht sollte ich mir das nachholen. Ich hole mir einen Krapfen und dann lese ich Viruses from Space.
Genau, ja. Aber das habe ich schon von Fred Hoyle. Ich habe so ein.
Ah, jetzt kommt's.
Nein, ich habe jetzt an die Science-Fiction-Bücher gedacht, aber ich habe mir tatsächlich mal dieses Viren aus dem Weltall von Fred Hoyle, das Buch habe ich jetzt irgendwo rumliegen.
Oh, das musst du mir borgen, da bin ich schon neugierig.
Ich muss es suchen, ja. Ich muss es irgendwo suchen. Ja, bitte. Das habe ich damals gekauft, wie die Corona-Pandemie angefangen hat. Ich dachte, jetzt informiere ich mich mal über Viren aus dem Weltall.
Now is the time.
Genau, da habe ich mir das Buch gekauft. Und es ist sehr obskur, das Buch. Man muss es, also ihr kauft es euch nicht, es lohnt sich nicht.
Aber man muss es doch mal gelesen haben, oder? Gesehen
muss
haben.
Muss man nicht. Ja, gesehen kann man es haben, gelesen
okay.
Kann man
es nicht haben. Gut, ich schaue es mir nur an.
Ich habe mir übrigens auf eure Empfehlung Rebel Moon angeschaut.
Wir haben es nicht empfohlen.
Genau. Mach mal eine Nachbesprechung.
Na ja. Schon, also ihr habt es nicht gesagt, das ist so der Urscheiß, schaut euch das nicht an, weil das wäre meine Empfehlung gewesen. Was für ein Scheiß. Also, Entschuldigung, nein, mir hat es nicht gefallen. Es ist irgendwie so vollkommen so ein Potpourri aus den wildesten Weltraum-Ding-Vorurteilen quasi. Also da ist so alles drinnen. Alles von überall, was auch irgendwo schon mal war und Ding und überhaupt. Und man ärgert sich die ganze Zeit nur und sagt, was das jetzt jetzt auch noch? Was das jetzt auch noch?
Sehr viele Anleihen, ja, aus anderen Filmen, ja.
Ja, und aber ohne die jetzt irgendwie auch nur annähernd schlüssig zu kombinieren miteinander. Das ist irgendwie sehr ärgerlich, finde ich. Das ist so, also da muss man sich schon anstrengen, dass man mit so viel Budget und dass man das so schlecht irgendwie macht. Das ist, ja gut, wollte ich mich nur kurz aufregen.
Ja, aber ich habe es nicht empfohlen. Ich habe gesagt, ich bin nach einer Stunde, habe ich aufgehört und dann...
Du hast gesagt, du bist eingeschlafen, aber irgendwie, es war jetzt nicht so schlimm oder irgendwie so, oder?
Ja, so schlimm war es jetzt nicht.
Eben. Naja, schaut es euch an, bildet euch ein eigenes Urteil, aber ich habe ihn nicht empfohlen.
Andromeda, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das kannst du anschauen.
Werde ich machen und dann werde ich mich das nächste Mal wieder aufregen.
Okay? Ist okay, bitte gerne, ja, mach das. Ja gut, dann, wenn wir den Film zu Ende haben, dann müssen wir zu den Veranstaltungen kommen. Du bist ja immer noch jetzt bist du nicht mehr in Hamburg, wenn die Folge erscheint, oder? Also hoffentlich, ich glaube, dann sollte es schon wieder zu Hause sein, oder?
Ja, da bin ich schon wieder da. Moment mal. Februar.
13. Februar erscheint diese Folge. Gibt es was du in nächster Zeit ankündigen willst an Veranstaltungen? Außer die Science Busters and Friends Klima Special Folge am 17. Februar, die wir in den letzten beiden Folgen angekündigt haben und gerne noch ein weiteres Mal ankündigen, weil dieses Klima Benefits, das wird eine tolle Sache. Mittlerweile weiß man auch schon, wer aller mit dabei sein wird. Das kann ich vielleicht, während du deinen Kalender organisierst, Ruth, kurz vorlesen, weil, wo habe ich es hier? Wir wissen jetzt schon, was für die kommen. Also es wird dabei sein, aus der Wissenschaft wird dabei sein Franz Essel, der letztjährige Wissenschaftler des Jahres, Reinhard Steurer, den man auch kennt als Klimapolitikwissenschaftler, Andreas Jäger, der Meteorologe ist.
Peter Frosch.
Peter Frosch, glaube ich, mag er nicht. Aber mit dabei sein werden auch noch aus dem Kabarettismus-Sektor Hosea.
Kabarettismus?
Sag mal nicht.
Kabarettismus?
Ist Kabarettsektor?
Kabarettismus. Ich habe gedacht, die Kabarettisten kommen aus dem Kabarettismus.
Ja, das klingt eher wie die Krankheit, die sie haben, die Kabarettisten.
Aus Kunst und Kultur werden da sein. Hosea Rathschiller, Maria Muha, Weinzettel und Rudle, Clemens Maria Schreiner, Severin Gröbner, David Scheidt und nicht unbedingt Kabarettistin, aber Autorin Stefanie Sargnagel.
Oh, cool.
Und dann sind natürlich auch noch die dabei, für die es gemacht wird, nämlich die Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Da werden einige dabei sein, aber auf jeden Fall mit dabei und vielleicht auf der Bühne mit dabei. Mina Kannawal, Anna Freund und Anja Windel, das sage ich jetzt auch nur, damit möglichst viele Leute kommen. Das ist die vom Boulevard in Österreich als Klimaschakierer bezeichnet wird.
Total cool, ja. Also ist auch, ich meine, das ist schon eine Auszeichnung, das muss man schon ownen, wenn man so genannt wird.
Ja, genau. Das ist so absurd.
Die Astronomie-Schakierer, Ruth Grützbauch, wird auch da sein.
Und ich Astro-Schakierer.
Ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich bin auch da.
Ah, geil, lasst euch das nicht entgehen.
Ja, das wird am 17. Februar stattfinden.
Also diesen Samstag.
Genau. Ja. So, hast du noch was zum Ankündigen, Ruth?
Nein.
Ja, ich habe auch nichts Neues mehr anzukündigen, außer dem, was ich in den letzten Folgen schon angekündigt habe. Es wird weiterhin die Auftritte in Deutschland geben, am 1. März in Passau, am 6. März in Jena, am 7. März in Dresden, am 8. März in Potsdam, am 9. März in Leipzig, am 10. März in Erfurt und danach geht's dann wieder in Wien weiter, bevor wir mit dem Universum nach Herten kommen. Aber dazwischen gibt's noch die eine oder andere Folge von Das Universum. Womit genau. Wir jetzt, hast du was zum Ankündigen, Evi?
Nein.
Dann
wären wir bei unserem letzten Programmpunkt angekommen. Wir bedanken uns natürlich, wie immer, auch diesmal wieder bei den edlen Spendern und Spenderinnen. Ihr wisst ja, dass dieser Podcast nur von euch finanziert wird. Wir arbeiten nur für euch und von euch und das wird auch so bleiben. Wir wollen keine Werbung machen. Ja, seit dem letzten Mal haben wieder ein paar sehr nette Leute uns auch finanziell unterstützt. Das waren Markus, Sven, Daniel, Stefan, Johannes, Thomas, Martin, Oliver und Frank. Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und der Frank vom letzten Mal hat uns übrigens auch geschrieben, falls du das mitbekommen hast. Also er heißt Frank und er hat sich Frank genannt, weil der Name Frank schon vergeben war auf dem Account, wo er irgendwas eingerichtet hat. Da haben wir das Problem auch geklärt vom letzten Mal. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Das freut uns, weil es uns freut.
Weil es uns freut. Vielen Dank.
Ja, nein, es freut uns, weil es ist Arbeit. Wir machen die Arbeit gern, aber es ist Arbeit. Und wenn sie uns von euch entgolten wird, dann ist das super, weil, wie gesagt, von sonst kriegen wir keine Spenden, wir machen keine Werbung, die Plattformen wie Spotify zahlen uns alle nichts, also kriegen wir nur von euch was und für euch machen wir das ja auch. Und ihr bedankt euch ja auch anderweitig bei uns, zum Beispiel durch Feedback, das kriegen wir auch regelmäßig. Wir haben immer wieder E-Mails bekommen von euch an hello@dasuniversum. Da könnt ihr gerne hinschreiben, wenn ihr keine Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an fragen@dasuniversum. Wenn ihr eben was anderes schreiben wollt, tut das an hello. Und das haben einige gemacht in letzter Zeit. Aber was Leute auch gemacht haben, war uns ganz normale Post zu schicken. Ich habe letztens ein großes Paket bekommen, von dem ich nicht wusste, was drin war. Dieses Paket war von Stefan. Stefan vom Astro Verlag hat uns Geschenke geschickt, Ruth.
Oh.
Ja, also Evi, du und ich haben alle was bekommen. Evi einen Kalender mit Astro-Bildern, ich einen Astro-Kalender und du die Säulen der Schöpfung als Poster.
Oh, cool. Also von den dreien hätte ich mir auch genau das ausgesucht. Vielen Dank.
Ja.
Genau, das richtige Geschenk.
Ja. Ja. Haben uns sehr gefreut. Also ihr könnt uns gerne auch ja Geschenke zukommen lassen, wenn ihr das wollt. Ihr müsst uns weder Geld überweisen, ihr müsst uns auch keine Geschenke machen, aber ihr dürft uns gern sagen, dass ihr das gut findet, was wir machen. Ihr könnt auch sagen, dass ihr es schlecht findet, aber mein, dann, wenn ihr es schlecht findet, warum hört ihr das? Dann schaltet ab.
Bis zum Schluss.
Ja. Nein, aber ihr könnt uns gern
zum bitteren Ende.
Ihr könnt uns gern bewerten an den diversen Podcast-Plattformen. Das sind wir auch. Und ihr könnt auch, wenn ihr das gerne machen wollt, uns beim Ö3 Podcast Award nominieren. Das gibt's auch die Möglichkeit. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass ein Astronomie-Podcaster was gewinnt, aber man kann es ja versuchen. Also nominiert gerne hier das Universum. Nominiert auch die anderen Podcasts, die in unserem Podcast-Universum existieren. Nominiert Cosmic Latte, nominiert das Klima, nominiert die Sternengeschichten. Was euch so einfällt, dann merken die bei Ö3 vielleicht, dass es auch andere Podcasts als True Crime und Comedy Podcasts gibt, die man sich anhören kann. Das würde uns freuen.
Und wenn sie uns nicht nominieren wollen, dann ist das ihr Problem, aber zumindest sollen sie wissen, dass es uns gibt.
Genau.
Und dass es Leute gibt, die das wollen.
Ja, weil wo sonst wird so locker von Faschingskrapfen über Außerirdische bis hin zu Killerbakterien der Bogen geschlagen als in diesem Podcast.
Allerdings.
Ja, dann haben wir es, oder?
Dann haben wir es.
Dann
danke euch fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Ja,
dann schnappt euch eure Lieblingsverkleidung, einen Krapfen und macht euch auf den Weg in den Karneval oder sperrt die Türen und Fenster zu und lasst den Karneval draußen, wenn euch auf die Nerven geht, ganz wie ihr wollt. Wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen wieder und da sind wir dann schon bei Folge 98. Da sind wir dann schon ganz knapp an der 100 dran. Das wird super.
Ja. Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.